Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's wieder gechillt. Euer wöchentlicher Podcast ist back am Start. Nach einer kurzen Pause, aber wir sind zurück. Ab jetzt wieder jede Woche eine neue Episode. Ich freue mich riesig drauf. Julian, was geht?
Ich freue mich auch so sehr und es hat sich so viel angestaut. Wir haben wirklich einen geilen Zeitpunkt getroffen, um hier diesen Crewcast wieder rauszuballern. Es gibt so viele Neuigkeiten. Einmal privat, von Hühnern bis Taiwan-Reise, alles Mögliche. Und dann natürlich auch einfach im Apple-Lager. Die haben einfach in den letzten, ja eigentlich in den letzten zwei Wochen ja so viel angekündigt. Da muss man erstmal richtig drüber sprechen. Also das ist ja wirklich so eine lange Liste, wenn ich das mir hier anschaue. iPad 11, M3 iPad Air, M3 Ultra Mac Studio, M4 MacBook Air, iPhone 16e und ja, ein bisschen
Apple Intelligence in Deutschland.
Genau.
Ist auch noch gestartet. Also ich habe es jetzt auf meinem Handy seit zwei Wochen drauf, habe es versucht im Alltag zu nutzen. Und habe Gedanken.
katastrophal gescheitert.
Das hat jetzt Julian gesagt. Ich sag das dann später, wenn wir drüber reden.
Ja, ich bin gespannt.
Aber ja, es ist wirklich. Eieieiei. Ich weiß auch nicht. Also es ist viel los im Apple-Universum. Ich habe mir genau den perfekten Zeitpunkt für eine Reise ausgesucht. Da ist man einmal für drei Wochen weg und dann feuert es da die Apple-News aus allen Rohren. Aber ist okay, ja, man kann nicht immer gleich mit am Start sein. Was dafür aber mit am Start ist, ist der Tee. Ich freue mich sehr, hier wieder am Start zu sein.
Ich habe heute Kaffee da. Es tut mir leid.
Mhm.
Aber zu einer fortgeschrittenen Uhrzeit hatte ich jetzt eher das Bedürfnis nach Kaffee, damit ich gleich so richtig schön schlafen kann. Weißt du?
Ja, ich habe den Kaffee schon intus. Ich bin jetzt hier nicht mit einem Ostfriesentee, sondern mit einem Grüntee am Start. Der schiebt natürlich auch nochmal, hat aber einfach den Hintergrund. Also ich werde langfristig dann natürlich wieder auf Ostfriesentee umsteigen, aber das hat jetzt einfach noch den Hintergrund, dass der Taiwan-Vibe hier noch mit in den Crewcast genommen wird.
Aber sag nicht, dass dein Ostfriesentee leer ist.
Nein.
Okay, sehr gut.
Sonst da ist der Vorrat wurde ja massivst von dir ausgeweitet.
Ja, klar. Sehr gut.
Ja.
Ja, aber Felix, dann erzähl doch einfach mal direkt, wo du dich so umhergetrieben hast, damit die Leute auch direkt hier verstehen, warum wir jetzt eine gewisse Crewcast-Pause gemacht hat. Aber das, was Felix getrieben hat, war tatsächlich eine sehr verrückte Reise. Bin ein bisschen neidisch, aber du hast bestimmt viel zu berichten.
Ja, also ich habe ja letztes Jahr auch schon zwei Monate Elternzeit mir fast genommen. Das war letztes Jahr im Januar, Februar, da habe ich gar nichts hochgeladen und mich nur auf Familie und Nachwuchs und so konzentriert, was mega die geile Zeit war. Und ich hatte eigentlich vor, das dieses Jahr wieder durchzuziehen. Und dann haben sich die Pläne nach und nach verändert. Erst sind im Januar noch ein paar interessante Anfragen reingekommen. Und dann war irgendwie noch dieses Samsung-Launch-Event und dies und das. Und dann habe ich da erst ein bisschen noch gearbeitet. Und dann haben wir überlegt, okay, ja, dann machen wir noch eine Reise vielleicht. Aber dann ist die Reise auch nach und nach immer weiter mit geschäftlichen Aspekten gespickt worden. Letztendlich war ich jetzt in Taiwan unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich war ja mit Julian auch mal in Taiwan gewesen, vor 4-5 Jahren oder so muss es gewesen sein.
Ist schon lange her.
wahrscheinlich sogar noch länger her.
Aber es ist wirklich aber lange sehr her, geile Vlogs damals. Schaut gerne nochmal rein.
Ja, naja, da haben wir damals einen Manager besucht, den guten Stefano, mit dem wir viel zusammenarbeiten für YouTube-Koops und solche Sachen mit Firmen und waren auch bei RhinoShield zu Gast. Stefano habe ich jetzt wieder besucht und auch bei RhinoShield konnte ich mal reinschauen, während wir dort waren. Aber ich habe dieses Mal auch Familie im Gepäck gehabt und konnte ein bisschen gemeinsam mit Frau und Nachwuchs das Land erkunden. Und es war eine sehr, sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Ich habe es wirklich sehr genossen, weil keine Ahnung, ich hatte davor, hatte ich, muss ich sagen, hatte ich auch wirklich Respekt, so mit einem anderthalbjährigen Kind auf so eine große Reise zu gehen. Man fliegt ja auch wirklich eine lange Distanz dahin und ich dachte mir immer so, weißt du, wenn ich früher in einem Flugzeug saß und da irgendwer irgendwo ein Babyschreien gehört hat, dachte ich mir immer, oh, Kinders, muss es jetzt sein, Kopfhörer rein.
Und jetzt warst du
und jetzt auch einmal in der Situation so, oh, ja, und was, wenn mein Kind jetzt Action schiebt, dann hassen mich alle. Scheiße. Nee, aber es war, ist wirklich gut gelaufen. Das ging ganz, ganz gut. Und ich muss auch sagen, es war dann vor Ort wirklich schön, das mitzuerleben, wie Minibar Taiwan erkunden konnte und auch erkundet hat. Das ist relativ neu. Was geht hier ab?
Sorry, das war einmal.
Bei Julian fährt der Transformer los.
Es ist das war das smarte Türschloss.
Achso, ich dachte jetzt, der Tesla-Bot kommt aus seiner Garage raus und fängt an, überall mit dem Staubwedel Staub zu wischen.
Ja. Aber hey, das war 2019, sehe ich gerade. Da haben wir auch damals in Taiwan auch einen Crewcast aufgenommen und alles. Ja, also deswegen bin ich mal gespannt. Hat sich jetzt diese Reise für dich anders angefühlt? Wahrscheinlich schon, oder?
Es muss 100% anders. Also an Taiwan selbst hat sich nicht so viel verändert. Da hat sich vieles sehr vertraut und noch wie damals angefühlt. Aber natürlich ist einfach Reisen mit Kind eine ganz andere Nummer. Du hast auch eine ganz andere Perspektive auf alles. Weil es ist nicht mehr unbedingt nur deine Neugier, die dich an verschiedene Orte treibt, sondern du stellst natürlich auch immer die Frage, was können wir cool mit dem Kind machen? Was würde dem Spaß machen? Dies, das.
Auch in jeder Situation denkst du dir so, okay, wie ist das gerade für Minibar, so unter dem Motto so, ist das jetzt gerade nice oder wann brauchen wir wieder eine Wickelmöglichkeit oder sonst was? Also ich glaube, man geht auf jeden Fall mit einer ganz anderen Perspektive dann durch so ein fremdes Land.
Naja, 100%. Aber ich habe es wirklich extrem genossen. Ich habe auch wieder einen Vlog aufgenommen, den niemand zu sehen bekommt. Und es tut mir ja auch leid. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sich immer die Vlogs zurückwünschen. Aber es ist einfach so diese privaten Vlogs zu machen, jetzt so mit der Familie, mit dem Nachwuchs und so, das erfüllt mich einfach extrem. Und ich finde es wirklich schön, auch dass du mittlerweile so heutzutage mit Smartphones einfach bei so einer Bildqualität angekommen bist, wo du sowas problemlos machen kannst. Du hast einfach das Handy dabei, kannst trotzdem dich kreativ ausleben. Die Fuji hatte ich auch dabei, habe viele wirklich schöne Bilder mit der geschossen und auch einige Aufnahmen gemacht für einen Fuji Review. Also, wenn jetzt Apple nicht die nächsten Wochen noch weiter mehr und mehr und mehr und mehr raushaut, finde ich hoffentlich dann irgendwann die Zeit, da auch das tatsächliche Review noch zu Ende zu produzieren. Aber ich habe da schon mal viel für aufgenommen in Taiwan. Es ist auch einfach die perfekte Kulisse für die Fuji, weil einfach so viel Nachtleben dort ist. Es gibt viel, was dann bunt leuchtet und wenn du dann noch wie ich diesen Black Mist Filter auf der Fuji drauf hast, so das ist einfach und manchmal hat es dann noch geregnet und der Boden ist nass und so, da hast du halt teilweise echt die Motive, die fallen dir da nonstop vor die Füße, wo du dir denkst, geil, genau dafür wurde diese Kamera
gemacht. Ja, auch dieser Look passt da einfach so 100%.
Ja.
Also ja, verstehe ich. Aber das klingt für mich wirklich sehr stark auch nach, hey, es ist keine Auszeit für die Familie, sondern es war schon auch ein krasser Hustle, oder?
Ja, dann hatte ich noch dieses Video gemacht, iPhone versus Galaxy S25.
Jo.
Das wollte ich eigentlich vor der Reise fertig produzieren. Jetzt, ich will gar nicht so klingen, als ob ich mich beschwere, ne? Aber mal Stories aus dem Alltag eines Selbstständigen dann. Ne?
Ich sag dir, es wurde andere selbst geschnitten.
Andere selbstständige Eltern werden es vielleicht nachvollziehen können. Sondern im Moment, wo du sagst, ja, ich mache das vor der Reise fertig. Und dann bin ich in der Woche vor der Reise dieses ganz andere krank geworden. Ja, da hat Minibar irgendeinen brutalen Virus aus der Kita mit nach Hause gebracht. Und ich war wirklich 5 Tage weg. Also da ging nichts. Ja, und dann habe ich halt nicht geschafft vor der Abreise, was ich vor der Abreise schaffen wollte. Aber das ist dann halt manchmal so, dann hast du Verbindlichkeiten so, du hast ja auch deine Werbepartnerschaften, sage ich mal, und dann müssen Termine eingehalten werden. Dann habe ich das Video overseas noch zu Ende produziert und auch die Hälfte davon in Taiwan gefilmt, was aber echt Spaß gemacht hat. Also irgendwie ist eine schöne Kulisse, konnte man gut arbeiten. Da vor allem, weil das Wetter auch einfach viel geiler war als in Deutschland. Wir sind aus diesem Siff raus.
Obwohl das Wetter in Deutschland in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen ziemlich nice war.
Naja, aber ich bin auch schon seit anderthalb Wochen zurück.
Ah ja, perfekt.
Also aus Taiwan, weil danach war ich dann noch mal eine Woche bei meinen Eltern. Das war ein großes Familientreffen. Ja, alle meine Geschwister mit Nachwuchs und auch ich mit Nachwuchs sind dann bei meinen Eltern eingetrudelt. Und dann waren wir da, war da noch mal große Familienaktion mit Oma-Opa-Bespaßung und Uroma und Uropa-Bespaßung.
Wann warst du da?
Bis gestern.
Ich war nämlich letzte Woche in Böblingen am Supercharger. Was?
Ja, ja, dann waren wir zur selben Zeit.
Oh, in Böblingen. Fuck!
Dann hätten wir uns da treffen können, theoretisch, ja? Hättest du auf einen Kaffee vorbeikommen können.
Ja. Ich musste da noch an uns denken, weil der ist ja da an diesem Motorworld und da haben wir mal so einen crazy Vlog mit dem MX-5 gedreht. Und als ich da beim Supercharger war, musste ich dran denken, wie du da Donuts gezogen hast.
Ja, das war, ich kann mich noch erinnern, damals, wo wir so noch relativ frisch auch in Krefeld dann zusammengezogen sind und so, und wo wir das gerade noch so frisch für uns entdeckt haben, dass man als Influencer ja auch viele Möglichkeiten irgendwie hat und du dir dann von Audi den A5 war das, glaube ich, ausgeliehen hast und ich hatte den MX-5 genau. Und dann sind wir nach Genf zum Autosalon gefahren. Ja, da war auch dieser Vlog, hat gestartet an der Motorworld, das sind good memories. Mann, das war wirklich...
Ja, das war wirklich, als ich diesen A5, das war ja wirklich ganz am Anfang, da war ich noch ein richtig kleiner YouTuber, das war so ein verrücktes Gefühl. Dann bringt dir das halt auch irgendwie jemand, dieses Auto so extra vorbei, damit du das dann halt filmen kannst und so. Also schon, das war damals schon verrückt.
Ja, also du schreibst so eine E-Mail an so eine Pressestelle von denen, die so, ja klar, ja, kein Problem, das ist... So eines der ersten Male, wo man realisiert hat, wie das überhaupt alles funktioniert und dass das überhaupt so funktioniert.
Ja, das waren verrückte Zeiten. Aber du, bei uns ist auch viel in der Zwischenzeit passiert. Wir hatten mit dem ganzen Team so einen richtig verrückten Dreh. Sehr lustig. Also der war in Münster. Und zwar haben wir ein Video gemacht zur neuen hellsten Taschenlampe der Welt.
Geil, das habe ich gesehen.
Ja, und es war wirklich, das war so ein Dreh, wo man irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber ich glaube bis 4 Uhr nachts oder so waren wir am Drehen. Und in dieser einen Nacht ist so viel abgefuckter Shit passiert. Das war echt lustig. Also, nur, ich erzähle zwei Storys. Okay, ihr kennt das ja, wir haben uns natürlich so Spots rausgesucht, wo man halt ganz gut drehen kann, weil wir wollten jetzt auch natürlich niemanden abfacken, ne? Weil diese Taschenlampe ist wirklich scheiße hell und wir haben uns dann irgendwelche Spots gesucht, wo nicht viel los ist und wo man halt das auch gut filmen kann und die waren dann halt auch teilweise so ein bisschen so über Land, so um Münster drumherum und dann navigieren wir so zu einem von diesen Spots. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Challenge wir da drehen wollten. Auf jeden Fall führt dann das Navi uns so von der Landstraße ab. Und wir wollten dann halt irgendwie noch so 100 Meter weiter zu so einer kleinen Aussichtsplattform, von der man hätte runterleuchten können. So, und dann, du kennst das ja manchmal gibt es so Wege, die über so einen Hof führen. So, und man denkt so, okay, es wirkt jetzt hier schon so, als ob du auf dem Hof bist, aber eigentlich geht die Straße noch so da durch. So, und genau so eine Situation war das, wo ich so dachte, okay, jetzt führt uns das Navi hier so über so einen Hof und dann geht die Straße dahinter wahrscheinlich weiter. Aber es war irgendwie ein Fehler vom Navi. Das hat uns einfach so mitten auf irgendwie so einen Hof gefahren, also so einen Bauernhof meine ich damit. Und dann, ich bin da bestimmt irgendwie dann 5 Minuten auf dem Hof rumgefahren, weil ich dachte, wo geht's denn jetzt hier weiter? bis ich dann irgendwann gecheckt habe, so, hier geht's gar nicht weiter. Ich bin einfach auf einem Hof und das Navi hat mich falsch geleitet. Und dann wollen wir wieder so zurückfahren und dann hat hat der Bauer oder der Landwirt da uns natürlich auch schon mitbekommen, aber anstatt, dass er irgendwie so auf uns zugegangen ist und so gefragt hat, so, yo, was macht ihr hier, was soll das, pipapo, weil ich kann ja auch vollkommen nachvollziehen, dass sowas nervt, wenn da irgendwelche Leute auf den Hof fahren, hat er uns halt einfach eingesperrt. Ja, der hatte irgendwie so eine Art Leine oder so, womit er dann seine Einfahrt so zugemacht hat, dass man da nicht mehr raus konnte. Und es war halt wirklich mitten in der Nacht so. Das war so gruselig.
Hä, wie eine Leine? Also wie so ein Seil oder so. Das kannst du ja, genau, hochhalten.
So ein dickes
und dann
Seil, was
er
so, dann
oder wie
so auf Höhe der Motorhaube so gespannt hat. Und dann fahren wir so alle so zu viert im Auto und dann putscht man sich ja auch so ein bisschen hoch. So, hä, was ist jetzt hier los? Der sperrt uns ein. Haben wir versucht, noch irgendwie an der anderen Stelle vom Hof runterzufahren, ging dann auch nicht. Und dann, irgendwann kam der dann wirklich auf uns zu, aber mit so einem riesigen Knüppel. Ja? Und das war so gruselig. Ja, du musst dir vorstellen, so mitten in der Nacht kommt der dann so mit so einem Knüppel auf uns zu, weil er hat wahrscheinlich auch gedacht, was sind das jetzt hier für Leute? Und ich tue so, tut mir wirklich leid, wir haben uns verfahren, können Sie uns bitte rauslassen? Und dann hat er uns Gott sei Dank rausgelassen. Das war auf jeden Fall eine verrückte Story. So, du verfährst dich halt einfach und ja, auf einmal steht da jemand mit einem Knüppel, der dich einsperrt auf seinem Grundstück. Ja, das war die erste Story.
Okay. Das war schon mal wild.
War echt wild. Und dann haben wir noch an einem anderen Spot gedreht. Und da kam dann so die Polizei casual vorbeigefahren. So auch so wirklich mitten in der Nacht.
Und aber die haben sich safe für die Taschenlampe interessiert, oder? Die haben selber noch nicht so. Haben die auch geile Taschenlampen dabei, so ja, Polizisten? Ja. Oder? Und dann erstmal Vergleich. Wer leuchtet weiter, wer leuchtet heller?
Also ich muss sagen, ich finde es sowieso schon grenzwertig, dass man solche Taschenlampen in Deutschland einfach so kaufen kann, ne? Weil die sind wirklich verdammt hell. Und deswegen, ich habe auch schon so 2-3 Mal gegoogelt, ist das überhaupt legal, die zu haben und pipapo. Also man war schon so ein bisschen so, ist das überhaupt legit, was wir hier machen? So, es ist unterm Strich legit, sonst könnte man die auch nicht kaufen. So, ne? Aber es fühlt sich schon so ein bisschen so an, weil die ist wirklich krank hell. Und dann kommt halt so dieses Einsatzfahrzeug von der Polizei und das war auch wirklich so ein Van. Die hatten dann auch so Seitenlampen, mit denen die uns so vom Fahrzeug so angestrahlt haben. Also es war nicht so ein normaler Streifenwagen, sondern so ein Einsatzfahrzeug, keine Ahnung. Und man denkt sich so, Digga, was geht denn jetzt ab? Und ja, im Endeffekt waren die übel chillig drauf und haben sich dann einfach nur für die Taschenlampen interessiert. Und wir haben so 10 Minuten mit denen gequatscht. Die haben so ihre Taschenlampen gezeigt, die sie so dabei haben. Und dann haben die gefragt, ob man die mal ausprobieren kann. Und so weiter und so fort. Also es war dann im Endeffekt übel chillig, aber es war auch so ein Moment, wo einem so ein bisschen die Pumpe dann ging. Man hat diesen Landwirt schon überlebt und dann kommt noch die Polizei. Aber jo, es war echt ein sehr geiler Dreh, muss ich sagen. Also hat echt Bock gemacht. Und das Video ist auch echt ganz lustig geworden. Man merkt so ein bisschen diesen Vibe, der da aufgekommen ist. Ja, also das, da hat man sich irgendwie, ja, so, das war so ein bisschen wie in alten Zeiten, so ein Chaos-Dreh einfach mitten in der Nacht. Und
ja,
am
und
Ende hat doch
immer
alles gepasst.
Ja, und gerade wenn man mit mehreren Leuten in so einem Team dann auch noch unterwegs ist, dann sind solche Situationen immer noch 5-mal lustiger irgendwie. Und erinnert mich man sich dann noch gerne lange zurück dran.
Wir haben so einen neuen Kollegen bei uns im Team. Liebe Grüße, falls du es hörst, Mats. Und für ihn war das so der erste Dreh, wo wir so alle zusammengearbeitet haben. Und es war so direkt so, oh mein Gott.
Falls du wissen willst, wie es so ist, beruflich YouTube-Videos zu machen.
Genau, richtig, richtig verrückter Dreh einfach. Ja, aber gut, dafür behält man sowas immer in Erinnerung.
Stark.
Andere Story noch, und dann können wir eigentlich den privaten Bereich auch abschließen, außer du hast noch was. Kurzes Update an der Hühnerfront.
Okay, ja, nee, das interessiert mich. Let's go.
Ach so, sonst hättest du gesagt, Lass mal weitermachen.
Ah, okay, nee, ich hatte gerade überlegt, ob ich noch Sachen zu erzählen habe. Und dann ist mir eingefallen, ja, theoretisch, ich meine, ich war jetzt 3 Wochen unterwegs. Ich habe theoretisch noch 1000 Sachen zu erzählen. Aber die
Apple Sachen sind ja
auch spannend. Deswegen.
Nein, erzähl nicht. Kannst du gleich nochmal nachlegen? Ich mach
hau erstmal Hühner-Update raus. Danach würde ich sagen, widmen wir uns dem Apple-Kram. Und wenn dann noch Puste übrig ist am Ende, dann schieben wir vielleicht noch mal ein bisschen nach. Aber jetzt will ich erstmal von den Hühnern hören.
Ja, bei den Hühnern gibt es insofern ein Update, dass ich jetzt mittlerweile einen Stall am Start habe. Ein Gehege am Start habe. Ja, aber noch keine Hühner.
Geht los. Ja, hast du mal mit Anita gesprochen?
Nee, warum?
Die hat auch Hühner und hat in letzter Zeit leider viele Hühner verloren. An den Nachbarshund. Also die ist gerade auch im Hühner-Neuanschaffen-Game drin. Könntet ihr euch ja gemeinsam neue Hühner
anschaffen. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch echt Respekt vor der ganzen Geschichte. Weil bei Hühnern, gerade wenn du, also wir wollen jetzt ja nicht so viele halten, aber bei Hühnern ist es natürlich schon so eine Sache, dass da aus unterschiedlichsten Gründen natürlich auch welche versterben können. Ne? Und ich glaube, gerade wenn du so als Hobbyhalter an die Sache rangehst, dann bist du auch schon sehr emotional bei der Sache, weil das schon so, ne, wie so Haustiere auch ein bisschen ist. Ne? Natürlich jetzt nicht wie eine Katze oder ein Hund, den man so auch drin hat, aber es sind natürlich schon Tiere, ja, zu denen man auch irgendeine Art von Beziehung aufbaut. Und da kann ja wirklich alles Mögliche passieren. Es kann ein Fuchs kommen, es kann eine Katze kommen, es kann ein Greifvogel kommen, keine Ahnung. Es kann irgendeine Krankheit kommen, pipapo.
Das Hund kann stolpern.
Stolpern? Das hoffe ich mal nicht, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Ja, aber es können schon viele Dinge passieren. Aber ich will mich davon jetzt nicht von den Ängsten leiten lassen, sondern es jetzt einfach mal machen. Ich liebe das ja immer so, wenn es darum geht, irgendwie so Kaufentscheidungen zu treffen. So beim Stall übel lange irgendwie herausgesucht, welcher Stall irgendwie so Sinn ergibt und was es zu beachten gibt. Und ja, jetzt eigentlich ein übel geiles Gehege so am Start. Mit auch richtig viel Bepflanzung und so auch drin. Vielleicht zeige ich es mal in irgendeinem Video oder so. Vielleicht irgendwie, wenn ich dann eine geile Smart-Home-Automation baue oder so, kann ich das dann mal rechtfertigen, in einem Technikvideo zu zeigen. Keine Ahnung. Aber ja, ich bin jetzt auf jeden Fall da einen Schritt weiter. Und es ging dann sogar so weit, dass ich recherchiert habe, ob man, weil das ist ein bisschen weiter hinten im Garten, ob man da so im Boden so eine beheizte Wasserleitung hinbringen kann. Wo ich dann aber auch wieder unterm Strich da gelandet bin, wo ich mir dachte, so ja, ist das jetzt auch komplett Overkill.
Aber warum behalt, damit die im Winter auch funktioniert? Oder was genau ist der Grund, die zu behalten?
Ja, wenn du einfach einen Gartenschlauch legst und dann ist es halt Winter, dann friert der halt zu. Ja, und deswegen hatte ich dann
aber sind die Hühner auch im tiefsten Winter da in dem Gehege draußen dann einfach?
Also genau, der Stall ist halt auch in dem Gehege. Genau, die sind. Ja, also das sind ja einfach Tiere, die können absolut auch im Winter draußen sein, ne? Wenn solange die dann noch einen Rückzugsort in einem Stall haben. Und da habe ich halt schon gesehen, dass es für einige halt so ein Struggle ist, ne? Dann im Winter, oder was heißt Struggle, aber da musst du dich dann schon ein bisschen mehr drum kümmern. Dann kannst du es nicht so sehr automatisieren wie sonst, weil sowas wie Wasserzufuhr und auch Futter und so kann man schon ziemlich gut automatisieren, auch mit der Hühnerklappe. Aber sobald es dann halt friert, ist es dann nochmal eine Sache, dass man dann auch mal mehr hinterher sein muss. Ja, aber gucken wir auf jeden Fall mal, wie das so läuft. Ob ich da noch eine kleine Solaranlage hinsetze oder sonst was, damit dann alles läuft. Aber das macht auf jeden Fall ultra Spaß. Also schon jetzt, wo die Hühner noch nicht mal da sind.
Nee, so soll es doch sein.
Ja, das ist echt so. Das ist einfach so, ne, von diesem. Also wir haben ja häufig so einen Alltag, wo man viel am Rechner sitzt, so viel irgendwie mit Digitalem zu tun hat. Und ich finde es einfach immer wieder eine geile Abwechslung, wenn du irgendwas mit deinen Händen machst, im Garten, keine Ahnung, ne, wo du so richtig merkst, so, das hat so einen Impact. Klar, wir machen auch mal geile Aufnahmen und so und du siehst am Ende auch ein Video. Es ist jetzt ja nicht so, dass man irgendwie nur den ganzen Tag irgendwelche Mails schreibt und dann so denkt, so hey, was habe ich jetzt gemacht? Also manchmal hat man ja schon auch den Effekt, dass man sieht, was man macht. Aber ich finde, im Garten ist es nochmal eine andere Nummer.
No.
Okay, das war mein kleines Hühner-Update an der Stelle, Leute.
Ja. Ja. Gut. Kommen wir zur großen Appleisierung. Es wurde ja wirklich sau viel vorgestellt, deswegen jetzt einfach mal die Frage, wollen wir random durchgehen, wollen wir nach Vorstellungszeitpunkt gehen, wollen wir nach von Budget zu teuer, von uninteressant zu interessant?
Ich würde einfach der Reihe nachgehen, also vom Zeitraum der Veröffentlichung, sage ich jetzt mal. Also okay. Müssten wir quasi, wenn ich das jetzt richtig sehe, mit dem iPhone 16e anfangen.
Das ist vollkommen richtig. Das iPhone 16e. Und ich finde, wir müssen dazu eigentlich auch nochmal extra was sagen, weil wir dieses Gerät vor seiner Vorstellung ja extremst gehypt haben. Ich glaube, es gibt eine Crewcast-Episode, die hieß vom Titel her iPhone SE 4, warum wir es jetzt schon feiern oder so. Warte, ich muss mal den genauen, weil das ist ganz schlecht gealtert. Da muss ich mal hier den Titel raussuchen, weil das war nicht wirklich hier. iPhone SE 4, warum wir jetzt schon begeistert sind. Ja, Crewcast 247 vor 4 Monaten. Und das Ding ist, es gibt 2 Gründe, oder 2 Hauptdinge, warum ich jetzt nicht mehr so begeistert von diesem Gerät bin, wie ich es damals in der Crewcast-Episode ja. war.
Einmal ein Beispiel, eine kleine Randnotiz von einem Video, was auch schlecht gealtert ist. Unser Video zum Humane AI-Pin wurde nämlich jetzt abgeschaltet, das Ding. Kein Scheiß. Also auch ganz wild. Und wir haben jetzt auch ein Video gemacht, iPhone 16e, warum es viel zu teuer ist. Und da sind wir nämlich jetzt auch beim Punkt, iPhone 16e, ich war so begeistert, ne? Und wir haben das in dem Moment auch wirklich gefühlt, weil die Gerüchte sahen halt sehr gut aus. Und das Einzige, was man halt nicht wusste, war halt hauptsächlich der Preis. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Aspekte, aber eigentlich hauptsächlich der Preis ist schon so der Punkt, der einfach ein bisschen reinscheißt jetzt bei dem 16e, oder was meinst du?
Also es ist eine Kombination aus 2 Sachen. Also einerseits dachten wir ja bei all den Gerüchten, also es gab halt Gerüchte dazu, wie dieses iPhone wird. Und von dem, wie es wird, altes Gehäuse, alte Notch, dies, das, nur eine Kamera, dachte man eigentlich, es ist ganz eindeutig das nächste iPhone SE. Und dementsprechend ist man ja auch irgendwie mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass wir jetzt hier wieder über so ein 500-Euro-Handy reden.
Ja.
Ja, aber turns out, wir reden überhaupt nicht über einen 500-Euro-Handy, ja. Wir reden hier über einen iPhone 16. Das iPhone 16 heißt und kostet wie ein iPhone 16. Also natürlich ist das günstigste iPhone 16 so, aber von der Herangehensweise, ne, 700 € geht's los. Das ist schon so, wenn man es in der Android-Welt sieht, so für den Preis kriegst du ein S25. Ja, ja, das ist einfach die Realität, der sich dieses Gerät stellt. Also es ist ein High-End-Preis irgendwie.
Felix,
so, aber
gleich noch mal reinkrätschen.
Sorry. Rein.
Nee, weil ich finde, das ist doch von Apple wirklich nur ein Marketing-Move. Es ist eigentlich das SE. Kannst mir nichts anderes erzählen. Es ist einfach nur ein anderes Marketing für das gleiche Gerät. So, um vielleicht auch diesen höheren Preis durchzudrücken, dass es dann nicht mehr SE heißt. Aber also beim besten Willen, es ist ja wirklich das SE-Konzept durch und durch.
Ja, und das ist das zweite Problem bei der Sache, dass die Abstriche, die gemacht wurden bei diesem Gerät, durch den Preis in einem ganz anderen Kontext zu sehen sind. Weil bei dem iPhone 16e wirklich teilweise Features fehlen, wo man sich denkt so, hä? Das würde vielleicht Sinn machen, wenn man über ein wirklich günstiges Gerät spricht. Aber wenn der Anspruch ist, einen neuen, günstigsten Einstieg in die iPhone 16-Familie zu schaffen. Und es nicht SE, ist halt Special Edition, whatever, Steve Jobs, who cares, ja, Standard Edition. So, das ist das Reste halt der iPhone immer gewesen. Alte Bauteile, so zusammenmanschen, neuester Prozessor, das habe ich jetzt auch von ganz vielen gehört. Ja, aber das iPhone 16e hat ja sogar den A18-Prozessor. Jedes iPhone SE hat bisher immer einfach den neuesten, das war ja immer das Absurde an dem iPhone SE, dass du so das alte Gehäuse mit dem neuesten Chip hast. Und es ist wieder ein altes Gehäuse mit dem neuesten Chip und jetzt tun wir auf einmal so, als ob es eine ganz andere Kategorie wäre. Das ist halt das, was hier nicht fittet. Und ich denke halt so, okay, ist ja in Ordnung, wenn Apple sagt, wir wollen den tief bepreisten Markt da nicht mehr bedienen. Wir wollen jetzt nur noch teure Handys verkaufen. Wenn sie für sich diese Entscheidung treffen wollen, okay, dann trefft diese Entscheidung. Aber dann macht das günstigste iPhone 16 wenigstens zu einem iPhone 16. Und das ist halt das, was ich halt nicht gette. Warum fehlt sowas wie MagSafe? Warum fehlt sowas wie der Ultra-Wideband-Chip? Das kann einfach nicht sein. Weil warum kauft irgendjemand ein günstiges iPhone? Weil man ein gutes, günstiges Handy haben will? Nee. Wenn du ein gutes, günstiges Handy haben willst, kaufst du sowas wie Nothing Phone 3A Pro oder sowas. Ja. Oder du kaufst halt eben ein günstigeres Android-Gerät oder günstiges Android-Flaggschiff-Gerät, so in dem Preisbereich, so 700 Euro, wie gesagt, ein S25, dann hast du den schnellsten Smartphone-Prozessor, den die Welt aktuell gesehen hat. Du hast drei geile Kameras, du hast ein 120 Hertz OLED-Screen, also es ist wirklich so, ne, so ein S25 ist ja kein Joke, das Gerät ist ja gut ausgestattet. So, aber wenn du in dem Bereich bist und sagst, nee, ich kaufe das günstigste iPhone, dann kaufst du das, weil du ein iPhone willst. Weil du sagst, ja, ist ja schön, was das S25 alles zu bieten hat. Ich möchte aber Apple-Ökosystem. Und dass sie dann dahin gehen und Ökosystem-Features streichen, das gette ich gar nicht. Ja, streich halt noch eine Kamera raus. Okay, eine Kamera von mir aus. Nimm die Dynamic Island raus. Okay, von mir aus. Hast halt alte Bauteile nochmal verwendet. Verbau 60 Hertz, meckern wir eh immer drüber, aber okay, es ist das günstigste iPhone, dann streicht es halt raus. Aber wieso werden Sachen rausgestrichen, die das Ökosystem ausmachen? MagSafe, Ultra Wideband, weil das ist ja das Ding. Du hast so ein älteres iPhone und denkst dir so, ja, ich könnte jetzt das S25 kaufen, aber ich will ja nicht die Möglichkeit verlieren, meine AirTags zu finden.
Ja, vor ich allem könnte jetzt, ist ja, oder ist ja ich der will Buddy. Ja nicht, ja, auch auf einem iPhone 13 oder iPhone 14 stand, sage ich jetzt mal. Und da war ja auch schon MagSafe drin. Also es ist ja wirklich ein aktiver Rückschritt einfach. Wenn du jetzt so sagst, ich habe, keine Ahnung, ein iPhone 13 oder ein iPhone 12, keine Ahnung, du verlierst ja einfach MagSafe. Wenn du dann
und dann sagen die Leute so, ja, aber das alte iPhone SE hatte auch kein MagSafe. Es ist aber kein neues iPhone SE. Wie gesagt, wenn wir über 500 Euro reden würden, dann so, ja, okay, es ist dumm, dass MagSafe fehlt, schon ein bisschen.
Ja, aber das alte iPhone SE, das basierte ja auch noch auf dem Design vom iPhone 8 und das hatte auch kein MagSafe. Jetzt haben wir ein Design, was eigentlich MagSafe hatte, wo das aktiv rausgebaut wurde. Ich finde, das ist auch nochmal eine andere Nummer.
Ja, 100%.
Also selbst ein aktuelles iPhone SE hätte meiner Meinung nach MagSafe haben müssen.
Ja, und ich find's irgendwie nochmal doppelt traumatisch irgendwie, weil das Gerät mir auf der anderen Seite irgendwo auch sehr gut gefällt. Ich finde vor allem das Design vom iPhone 16 E unglaublich gut. Ich finde das so schick. Ich finde, das hat auch einfach was, wenn so ein Gerät einfach hinten nur diese eine Kamera hat, die auch nicht so weit aus dem Gehäuse rausschaut. Ganz simpel, schwarze Front, silberner Aluminiumrahmen, weiße Rückseite. Das ist so dieses ganz klassische, was man früher so als Stormtrooper-Design immer bei Smartphones beschrieben hat. Das ist back. Ja, es ist wirklich einfach ein schönes Gerät. USB-C ist am Start, der Action-Button ist am Start. Und es gibt viele Sachen, wo du sagst, so, ja, A18 am Start, ist doch geil. Ja, da kann man sich eigentlich freuen. So, aber dass die dann bei solchen Punkten reinkacken, das mag ich beim besten Willen nicht verstehen. Und ich finde es halt nochmal doppelt frech, weil dann manche Leute vielleicht sagen so, ja, okay, das hat vielleicht den Hintergrund, dass sie die Akkulaufzeit so gut machen wollten. Ja, da war kein Platz für die MagSafe-Magnete, weil man wollte einen größeren Akku verbauen. Und es stimmt, das iPhone 16 E hat eine wirklich gute Akkulaufzeit spendiert bekommen. Aber auch da kann man sich dann einfach mal die Frage stellen, wieso Apple MagSafe dann nicht über eine Hülle verfügbar macht zum Beispiel. Weil sie verkaufen ja zum Beispiel auch eigene iPhone-Hüllen. Man hätte ja sagen können, gut, wir wollten den Platz im Gehäuse haben. Deswegen gibt's beim iPhone 16 E MagSafe nur über die Hülle. Aber die Hülle hat kein MagSafe von Apple. Und klar, es gibt andere Hersteller, die MagSafe-Hüllen fürs iPhone 16e verkaufen werden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass das Gerät dann MagSafe hat. Das hat dann Magneten und dann kannst du es an einem Ständer festmachen oder dann snappt es bei deinem Ladepad am Nachttisch in Position oder beim Auto in deiner Handyhalterung. So, ja, das Halten der Magnete wird dann unterstützt, aber MagSafe-Features werden nicht unterstützt. Wie Nightstand, ja, dass du das Handy quer an dein Ladeding am Nachttisch ranmacht und dann wird es wie so eine kleine Nachttischuhr. So wird nicht unterstützt. Dass angezeigt wird, wie geladen wird und so, wird nicht unterstützt. Zubehör, das du dran befestigst, wird nicht erkannt. Und auch die Ladegeschwindigkeit ist massiv reduziert. Also du lädst ja irgendwie, glaube ich, mit 7,5 Watt oder so beim iPhone 16e, während du bei MagSafe ja mittlerweile 25 Watt erreichen kannst. Also das ist wirklich einfach brutal langsames Wireless Charging. So, und der Akkugesundheit tut es ja auch nicht gut, wenn du die Magneten nicht drin hast. Dann legst du das Handy so halb richtig, aber nicht ganz richtig auf deinen Wireless-Charger. Alles wird heiß wie Sau. Das ist es. Also es gibt ja Gründe, warum MagSafe eingeführt wurde. Und ich find's wirklich. Also manche Leute sagen, Felix, du regst dich zu viel aus. Nee, ich finde, ich reg mich gerade ausreichend genug aus. Vielleicht sollte ich mich noch mehr aufregen.
Ich finde, du regst dich genau richtig auf. Ja, also ich finde, es ist einfach von Apple unterm Strich eine vertane Chance, wirklich ein geiles, also ich finde, das Gerät hätte das Potenzial gehabt, wirklich so wie wir es damals im Crewcast gefeiert haben, richtig geil zu werden. Hauptsächlich durch den Preis, auch mit sowas wie MagSafe, klar, das wäre auch noch nice to have gewesen, aber ich glaube, das hätte man auch noch verschmerzen können, wenn der Preis halt niedrig gewesen wäre, ist er nicht, und das ist halt wirklich einfach so der Punkt, der einfach sehr schade ist, und Apple-typisch kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt irgendwie in Zukunft noch krass viel günstiger wird. So, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen günstiger werden, aber jetzt nicht in einem Bereich, wo man dann auf einmal sagen kann, so, yo, voll der gute Deal. Vor allem, weil das Gerät ja auch mit der Zeit älter wird und es immer mehr, wenn man jetzt einfach mal in die Android-Welt schaut, es ist gar kein Vergleich, was man da auch teilweise für die Hälfte des Preises von dem iPhone 16e bekommt an Smartphone, ja. Und dass Apple da nicht einfach auch mal ein bisschen mitzieht und Leute ins Ökosystem holt, wo sie ja dann auch an anderer Stelle wieder verdienen können, das checke ich einfach nicht. Na, also wäre gar kein Problem gewesen, 150 Euro günstiger das Ding und wäre immer noch nicht günstig gewesen, aber schon eine andere Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall. Gut, wir haben das neue Apple Modem. Bin mal gespannt, wie da dann so die Berichte langfristig auch sein werden von der Performance. Ich persönlich hoffe ja, dass es dann eines Tages seinen Weg in die MacBooks findet. Das wäre eigentlich ganz geil. Ja,
safe. Ja.
Und ansonsten, was man vielleicht auch noch sagen kann, zum Thema Kamera, weiß nicht, wie du da, ich meine, es war ja eh klar, dass es nur eine Kamera haben wird, das Gerät. Ich persönlich finde, bin prinzipiell Verfechter der Ansicht, so besser eine gute Kamera als irgendwie fünf schlechte. Und finde, von dem, was man bisher gesehen hat, scheint die Kamera das auch zu erfüllen. Ich finde es aber auch wieder frech, dass sie einfach als 48-Megapixel-Fusion-Kamera bezeichnen, was so den Eindruck erwecken soll, ey, das ist eigentlich dieselbe Kamera wie im iPhone 16 und iPhone 16 Pro, aber alleine der Fakt, dass sie so viel tiefer im Gehäuse sitzt und keinen so großen Kamerahubbel erfordert, lässt einen eigentlich schon darauf lässt schon darauf vermuten, dass da eben nicht dieselbe Technik zum Einsatz kommt. Und auch solche vermeintlichen Software-Features wie die fotografischen Stile, die ja ein iPhone 16 Line-Up-Feature sind, wo man sagt, so ja, das iPhone 16 Line-Up wurde eingeführt mit den fotografischen Stilen. Du kannst jetzt den Look deines Bildes so anpassen und voreinstellen, wie du möchtest, hat das Gerät einfach nicht. Und man fragt sich so, wieso? Es sind so Sachen, die werden offensichtlich aus Upselling-Gründen weggelassen und das triggert mich einfach echt dieses ganz andere. Ja, schade, schade, schade. Aber zwei Fragen müssen wir jetzt eigentlich noch klären. Frage Nummer 1, wie geht es mit dem E-Line-Up bei Apple weiter? Ist das jetzt so ein jährliches Ding? Bekommen wir jetzt immer irgendwie ein halbes Jahr später noch ein E-Modell? Und was passiert mit den alten E-Modellen? Und die zweite Frage natürlich, ey, wenn du jetzt ein iPhone kaufen willst, sollte man das 16e wirklich um jeden Preis meiden? Ist es wirklich so schlimm? Gibt es andere iPhones, die man stattdessen kaufen sollte? Oder gibt es vielleicht sogar doch die ein, zwei Leute, wo man sagt, ey, trotz allen Nachteilen ist das 16i schon das richtige Gerät für dich.
Jo, also darüber haben wir uns auch schon wirklich gestritten. Aber fangen wir mal erstmal bei der ersten Frage an. Tja, also ich glaube, das wird Apple davon abhängig machen, wie gut es läuft. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn das jetzt gut läuft, dass das jedes Jahr kommt. Weil ich denke, die werden mit diesem Gerät auch immer noch gut Geld verdienen. Wofür steht eigentlich das E? Für Enterprise oder für oder wofür steht
Economy.
Das? Economy Class, iPhone einfach.
Ja. Doch, ich finde schon. Ja, oder also, Essential, wenn man nett sein möchte, ja.
aber also bei der Konkurrenz hat sich das ja schon etabliert, dass man immer so zeitversetzt ein günstigeres Modell rausbringt. Das ist bei Samsung so, das ist bei Google so, ne, mit der A-Serie. Ja, oder auch mit der Fan Edition bei Samsung. Also es ist ja immer so, oder ne, dass es da so eine Abstufung gibt dann später. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Apple das auch machen möchte zukünftig, auch jährlich. Aber wenn sie jetzt halt merken, okay, es floppt sehr, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sagen, okay, machen wir es nächstes Jahr nicht. Oder vielleicht führt das halt auch dazu, dass sie es nächstes Jahr besser machen. Kann natürlich auch sein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das 16e oder die E-Serie generell jetzt runtergestuft wird in den kommenden Jahren. Also, dass sie jetzt bewusst dieses ganz, aus Apples Perspektive ist ja, gab's ja nie ein ganz günstiges iPhone, aber sag ich mal, diesen günstigeren Bereich, wo das SE bisher drin war, dass sie den jetzt verlassen haben, auch irgendwo mit dem Hintergrund, dass sie gesagt haben, yo, das soll jetzt Teil immer der großen Hauptfamilie sein und wir wollen das mit Apple Intelligence vermarkten und bliblablub und keine Ahnung. Und dass sie das jetzt nach und nach in den kommenden Jahren runterstufen. Also dass jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, also dieses Jahr jetzt im Herbst, erstmal iPhone 17 und 17 Pro kommen, dann Anfang 26 kommt dann ein 17e und das 16e wird dann, wenn das 17e kommt, 100€ runtergestuft. Und dann im Jahr drauf wieder, weil das ja bisher mit den Haupt-iPhones immer so gewesen ist, dass man gesagt hat, von dem Pro-Modell gibt's immer nur das aktuellste, aber das normale iPhone, da verkaufen wir immer noch das vom letzten Jahr und das vom vorletzten Jahr auch noch mal immer eine Stufe günstiger auf der Webseite. Dass dieser Job in Zukunft vom 16e oder von der E-Serie übernommen wird. Das könnte ich mir vorstellen oder sagen wir mal so, ich wünsche es mir, weil das ist in meinen Augen aktuell noch so die letzte Hoffnung, die existiert, dass Apple in den günstigeren Preisbereich mit dem iPhone wieder runtergeht und dann ändert sich es ja irgendwann auch wieder, ob man sagen kann, ey, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht, weil gerade muss ich sagen, ist das iPhone 16e, so wie es preislich dasteht, eigentlich eine blöde Entscheidung. So für Käufer. Ja, so, es gibt vielleicht ein paar Leute, für die man sagen kann, ja, okay, aber den allermeisten würde ich sagen, ey, entweder du gibst nichts auf Apple Intelligence, dann hol halt ein iPhone 15, da hast du MagSafe, du hast Ultra-Wideband, du hast schnelleres Laden, du hast eine Dynamic Island, du hast so viele coole Sachen und es kostet dich realistisch, wenn du es nicht bei Apple im Online-Shop kaufst, sondern zu den Straßenpreisen, zu denen es realistisch verfügbar ist.
Ja, oder halt auch ein zahlst iPhone 14.
Ja, zahlst du dasselbe und kriegst es. Oder wenn du sagst, nee, ich möchte nicht mehr auf ein iPhone gehen, das kein Apple Intelligence unterstützt. Nicht wegen dem, wie Apple Intelligence jetzt ist, sondern wegen dem, wie Apple Intelligence in Zukunft werden könnte. Weil du sagst, willst ja auch eigentlich ein Handy kaufen, von dem du weißt, ey, das kann ich in 3-4 Jahren theoretisch noch benutzen. So, dann würde ich tatsächlich empfehlen, mal nach refurbischen iPhone 15 Pro zu schauen. Weil wenn du mal guckst, so was du so für so ein refurbished 15 Pro ausgibst, das ist im selben Preisbereich wie ein neues 16e. Dann bekommst du aber die Dynamic Island, du bekommst MagSafe, du bekommst 120 Hertz, du bekommst zwei weitere Kameras, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Zoom-Kamera. Ja, du bekommst einen Titanrahmen, so, du bekommst einen viel schnelleren USB-C-Port. Also, es ist so, die Liste an Dingen ist schier endlos, was das iPhone 15 Pro zu einem besseren Gerät macht im Vergleich zum 16e. Und ganz ehrlich, das halte ich dann auch so ein bisschen für die nachhaltigere Variante. Lieber einem Gerät, das schon mal genutzt wurde von jemand anderem, über Refurbished-Dienste dann nochmal ein zweites Leben schenken und sagen, nee, ich nutze das jetzt, und diese ganzen Features mitnehmen.
So, also würde ich jetzt nicht so hundertprozentig unterstreichen. Also ich glaube, ich würde dann fast eher das iPhone 16 empfehlen. Weil, also so ein refurbished iPhone 15 Pro, das bekommst du dann auch nur in der untersten Zustandsklasse für 770 Euro. Oder ich habe es gerade mal nachgeguckt. Das sind ja immer noch 150 Euro mehr als das iPhone 16 E. Und dann ja, halt auch refurbished, ne? Und das iPhone 16 bekommst du halt auch schon neu für diese 115 Euro mehr. Ja. Na gut. Also, keine Ahnung. Ist beides, glaube ich, eine ganz gute Sache. Es kommt dann ein bisschen drauf an, ob man, wie wichtig einem die Pro-Kamera ist, ne? Die ist dann natürlich beim 15 Pro da auf jeden Fall nochmal geiler. Und das Display natürlich auch mit 120 Hertz.
Ja. Naja, gut. Aber im Endeffekt ist halt wirklich die große Frage, und da können wir jetzt direkt zum nächsten Thema kommen, ob das 16e für einen die bessere Wahl ist oder doch ein 15 oder 14, Apple Intelligence. Weil das ist ja eigentlich die einzige Existenzlegitimierung vom 16e. Dass du sagst, so, ja klar, du kriegst zum selben Preis auch ältere iPhones, die vielleicht mehr Hardware-Features haben, aber sie haben nicht mehr Software-Features. Aber wie gut sind diese Software-Features dann? Ich habe es für euch ausprobiert. Ich habe mich geopfert, ich habe die Beta installiert. Und ich bin nicht angetan. Und es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen den Grund, dass die, sag ich mal, KI-Features, die Apple Intelligence so hat, wie Text generieren, Bilder generieren, Emojis generieren, dass das leider beim besten Willen nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich habe es mir sowieso schon von Anfang an als nicht so gut vorgestellt. Ich meine, wir haben alle bei der Keynote gesehen, wie cringe viele der generierten Bilder aussahen. Aber es ist halt wirklich im Alltag, es ist echt, ich habe so viele Bilder jetzt schon generiert, und ich habe kein einziges generiert, wo ich gesagt habe, es sieht dope aus. Also vielleicht mal in diesem Zeichenstil oder so, den man einstellen kann, wenn du das in irgendein Dokument reinpacken willst. Aber das sind so Sachen. Ich hatte eine Demo von Apple Intelligence gesehen, wo gezeigt werden sollte, was man mit dieser Bildgenerierung machen kann. Und in dieser Demo hat eine Präsentation existiert, zum Beispiel über die Apollo-Mission zum Mond. Und dann wurde gesagt, ey, schau, guck doch mal, du kannst jetzt hier auch, dann, wenn du hier noch eine Rakete einfügen willst als Bild, kannst du ein Bild generieren lassen von der Rakete und es passt dann da super rein. Und dann wurde ein Bild von der Rakete generiert und dann war da ein Bild von der Rakete drin. War es aber eine Apollo-Rakete? Natürlich nicht. Dann war so irgend so eine Zeichentrick-Rakete. Und dann denke ich mir so, Es hat das Projekt gerade einfach nur schlechter gemacht, dieses Bild zu generieren. Wäre doch viel besser gewesen, wenn ich einfach ein richtiges, echtes Bild von dem Thema, über das ich gerade auch wirklich spreche, da reingepackt hätte in das Dokument. Und auch dieses ganze Bilder erzeugen
von Leuten. Es ist so ein bisschen, als ob du das Raketen-Emoji einfach reingemacht hättest.
Ja, ja, ja. Und es ist auch so dieses Bilder erzeugen von Leuten aus deiner Fotolibrary. Das kannst du auch machen. So, ja, ich möchte jetzt ein Bild von Julian mit Partyhut auf oder so. Es sieht immer so endlos cringe aus. Es sieht wirklich einfach nicht cool aus. Und ist langsam. Und es ist so, ach, keine Ahnung. Egal, benutze ich einfach nicht. Ist ja wurscht. Das ist auch überhaupt nicht der Hauptgrund, warum ich mich für KI interessiere. Viel interessanter ist ja eigentlich KI integriert ins Betriebssystem. Und da enttäuscht es halt aktuell auch auf ganzer Ebene. Erstens, weil das neue Siri noch kein wirkliches neues Siri ist. Ich kann Siri nicht wirklich relevante und interessante Dinge fragen zu meinem Bildschirminhalt oder sonst was, all diese Sachen, die man irgendwie noch spannend gefunden hätte, sondern es ist eigentlich das alte Siri mit einer neuen Animation und einer Möglichkeit, auch mit ChatGPT zu interagieren. Aber als jemand, der jetzt die letzten Monate schon immer ChatGPT auf seinen Action-Button gelegt hat, um halt KI im Alltag nutzen zu können, muss ich sagen, dass jetzt auf Apple Intelligence umzusteigen, für mich ein aktiver Rückschritt ist. Weil diese diese ChatGPT-App über den Action-Button zu starten und dann direkt mit der zu interagieren, ist schnell. Über Apple Intelligence mit ChatGPT zu interagieren, ist immer noch ein Schritt mehr. Es ist immer so, du machst es an, dann fragst du irgendwas, dann denkt es kurz nach, dann merkt es so, ah nee, das kann ich selber gar nicht, ah, da müsste ich mal ChatGPT fragen, dann fragt es mal ChatGPT und dann kommt so ein kleines Fenster mit dieser einen Antwort. Aber diese ganze Kontinuität und dass du dann eine Sache vielleicht per Sprache fragst und dann die nächste Sache wieder eintippst und so, das funktioniert alles so viel natürlicher und einfacher in der ChatGPT-App, dann wieder auf die Kamera zu wechseln und so. Das ist einfach in der App durchengineert. Und in Apple Intelligence ist es so von der Seite rangeschraubt. Und das fand ich dann, also es hat dazu geführt, dass ich so, ja, eine Woche lang probiert habe, darauf umzusteigen. Und dann habe ich es einfach wieder bleiben lassen. Ich drücke jetzt wieder den Action-Button. Ja. Also irgendwie schade einfach.
Gab's denn bei dir auch richtige Bugs irgendwie von Apple Intelligence oder hat sich das zumindest stabilisiert? Weil wir haben ja schon ein paar Mal davon berichtet, dass so weirde Zusammenfassungen oder so erstellt wurden und oder sonst was passiert ist.
Ja, also ich habe auch schon Zusammenfassungen bekommen, die nicht die große Teile der eigentlichen Nachricht ausgelassen haben, aber das ist halt einfach, wenn du eine Zusammenfassung machst, Teil der Funktion, sage ich mal, dass du halt nicht jedes Detail einer Nachricht in einem Zusammenfassungssatz mit abbilden kannst. Und hin und wieder war es tatsächlich praktisch, mal eine Push-Nachricht in zusammengefasst zu bekommen. Aber meistens war es eher wie so ein Spiel. Du bekommst so eine zusammengefasste Nachricht, liest die kurz und denkst dir dann so, ob das jetzt eine gute Zusammenfassung war? Dann drückst du drauf, liest okay. Die volle Nachricht und mal ist es besser und mal ist es schlechter. Es war jetzt nie so richtig schlecht, aber es war auch nie so richtig gut. Es war einfach immer so, der größte Reiz davon war, immer auf die Nachricht drücken und gucken, wie gut hat sich die KI angestellt. Und wenn so das Überprüfen der KI mehr Spaß macht oder mehr Teil der Funktion ist, als es einfach benutzen zu können und sich drauf zu verlassen, dann ist ja eigentlich auch schon. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel drüber meckern, weil es halt auch noch Beta ist, aber es ist halt so, ja, wenig hilfreich gewesen, sage ich mal.
Gab es denn jetzt ein Feature, was du wirklich gut fandest?
Nee, aber es gab ein Feature, was ich noch besonders schlecht fand.
Okay, auch gut. Auch gut, ja, dann her damit.
Ein Feature, das ich noch besonders schlecht fand. Und da musste ich auch noch mal zurückdenken an diese peinliche Marketingaktion von Apple. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diesen Werbespot. Geburtstag. Die Kinder und der Vater setzen sich auf die Couch. Die Kinder haben tolle Geschenke vorbereitet und überreichen sie dem Vater. Und die Mutter steht in der Küche und denkt sich, oh scheiße, ich habe den Geburtstag von meinem Mann vergessen. Ah, schnell ein Erinnerungsvideo mit Apple Intelligence erstellen. Diese Erinnerungsvideos sind für mich persönlich die größte Enttäuschung an Apple Intelligence. Weil das ist
eine Beleidigung an jeden Video-Creator.
Ja, ja, es ist wirklich, und ich finde es frech im Nachhinein, wenn ich fand diese Werbung schon peinlich, als sie rausgekommen ist. Weil die Essenz von der Werbung war ja quasi, ja, schenke ein kreatives Geschenk, aber keine Sorge, du musst dir selbst keine Mühe geben, wir ersetzen Kreativität durch Computer. So, das ist schon an sich schon eine scheiß Message. Aber dann dachte ich halt so, ja, okay, wenigstens kannst du halt Erinnerungsfilme mit Apple Intelligence jetzt erstellen, die so vorher nicht so leicht möglich waren. Wenn ich jetzt Lust habe, in einer bestimmten Erinnerung zu schwelgen, dann so, ah ja, die zeig mir mal Bilder von der Person mit der Person oder von der Person in dem Kontext oder von mir am Strand oder whatever. Ja, da kannst du ja wirklich sehr spezifisch eigentlich werden in deiner Beschreibung und dann macht er dir halt wirklich nach deiner Vorstellung so einen Erinnerungsfilm. Aber diese Erinnerungsfilme sind, soweit ich das bisher in der Beta einsehen kann, wirklich nichts anderes als die Rückblicke, wie sie bisher schon in der Apple-Foto-App existiert haben, mit dem einzigen Unterschied, dass du halt genauer beschreiben kannst, welche Bilder da rein sollen. Also es ist jetzt nicht irgendwie kreativer geschnitten oder cooler animiert oder irgendwie, sondern es ist halt einfach nur, nee, davor war, konntest du halt sagen, ja, zeig mir Bilder von Felix Barlinger Und jetzt kannst du halt sagen, ja, zeig mir Bilder von Felix Barlinger in Freizeitparks. So, und das macht so ein bisschen genauer. Aber wie die Dinger geschnitten sind und vor allem auch, was für Sachen da reinkommen, ist einfach schlecht. Ich hatte jetzt zum Beispiel versucht, einen Erinnerungsfilm zu erstellen. Felix und Autos im Laufe der Jahre. Da dachte ich mir so, okay, ich interessiere mich schon ewig für Autos. Meine Fotolibrary ist voller toller Autoerinnerungen. Roadtrips, dies, das. Das wird doch bestimmt ganz nett. Und er hat einfach Screenshots mit reingepackt. Ausschnitte aus Crewcast-Reels, die wir auf Instagram hochgeladen haben, wo mal irgendjemand was irgendwie über so, ja, Tesla hat jetzt irgendwie was gemacht oder so. Und dann so mitten im Satz abgeschnitten. Und es ist halt, es hat kein echtes Verständnis dafür, was überhaupt eine wertvolle Erinnerung ist, wie sowas aussieht. Und das war dann wirklich so, okay, mein Gott, es ist halt kein sonderlich tolles Feature, okay. Aber in dem Kontext, dass sie das beworben haben als das kann für dich Geburtstagsgeschenke ersetzen, finde ich es halt wirklich katastrophal, leider. Also das...
Das musst du einfach mal raus jetzt.
Ja, das hat mich... Da spricht aber auch so allgemein dieser... Ich meine, da haben wir auch schon oft drüber geredet im Crewcast, dieser Frust, dass KI an vielen Stellen versucht wird, dafür zu verwenden, echte Kreativität zu ersetzen. Und ich finde es halt einfach sehr tragisch, dass Apple da in dem Umfang dort mitmacht. Statt Tools anzubieten, oder das machen sie ja auch, ja, mit Logic und mit Final Cut und so, dass sie Tools anbieten, die den Menschen helfen, kreativer zu sein. Aber in dem Fall haben sie sich wirklich dazu entschieden, ein Tool zu bauen und zu bewerben, das Kreativität ersetzen soll. Und es macht es so schlecht, dass ich da einfach mal, ja, mich auskotzen musste.
Ja, verstehe ich hundertprozentig. Also, da ist es schade, dass du da jetzt nicht mal eine positive Story irgendwie raushauen kannst. Du hast jetzt ja auch das S25 ausprobiert, wo ja auch, ich sag mal, KI so das Hauptding ist, ja. Das ist ja bei Samsung schon seit dem S24 so wirklich der Fokus schlechthin, KI zu bewerben. Wie würdest du das jetzt so im Verhältnis zueinander betrachten?
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich muss sagen, beim S25 gab es auch einige KI-Features, an denen ich keinen Gefallen gefunden habe, wo ich so 2-3 Mal ausprobiert habe, direkt für mich festgestellt habe, ey, das ist eigentlich überhaupt kein Mehrwert im Alltag. Und dann war gut. Ja, dann habe ich es halt nicht mehr benutzt.
Es gibt ja auch so viele da einfach. Das ist ja
wirklich,
du wirst überschwemmt davon.
Aber das ist halt der essentielle Unterschied zu dem, wie ich der Thematik bei Apple dann begegnet bin. Ist so, es gibt halt eine Handvoll Features bei Samsung und wenn die paar nicht gefallen, dann lässt du halt einfach bleiben und okay. So, und dann bleibst du halt am Ende stehen mit denen, die dir gefallen. So, und bei Apple aber, dass sie selbst die schlechtesten Features mit dem Marketing so penetrant ins Auge gedrückt werden, das erzeugt halt direkt ein anderes Feeling. Aber bei Samsung muss ich sagen, habe ich nämlich tatsächlich im Endeffekt doch ein KI-Feature gefunden, das ich wirklich gut fand und das ich auch eigentlich unterschätzt habe. Und ich ärgere mich im Nachhinein auch, dass ich das in meinem Vergleich zum iPhone dann nicht noch deutlicher angesprochen habe. Denn dieser Bilderradierer bei Samsung ist viel besser, als ich das im ersten Moment gemerkt habe. Weil am Anfang dachte ich mir so, ja, okay, Bilderradierer. Hast halt irgendwelche Leute im Hintergrund, die nicht in deinem Bild hätten sein sollen. Dann drückst du die halt an und dann verschwinden die Leute. Google kann das. Samsung kann das, Apple Intelligence kann das auch, ist ja alles irgendwo dasselbe. Aber es ist wirklich überhaupt nicht dasselbe, weil bei Apple zum Beispiel läuft ja die Funktion lokal, hat natürlich Privatsphäre-Vorteile, wenn deine Bilder da, ne, auf deinem Gerät sind und lokal bearbeitet werden können. Aber man merkt es an den Fähigkeiten von diesem Bilderradierer. Der guckt sich halt grob die Umgebung an und kopierstempelt dir dann irgendeinen Quatsch da halt rein, wo davor die Person stand, die rausgerechnet werden muss. Aber dieser Radierer von Samsung ist wirklich auf so einem absurden Level. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand beim Pixel ist, aber ich meine, dass die Funktion bei Samsung aktuell sogar noch stärker ist, von dem, was ich mitbekommen habe. Das ist halt wirklich, du radierst etwas raus und er generiert komplett authentisch das, was dort im Hintergrund dann eigentlich hätte sein sollen. MKBHD hatte einen richtig wilden, wildes Showcase davon, in seinen Reels, glaube ich, irgendwo drin gehabt, wo er gesagt hat, so, guck mal, ich kann mir mit der Hand ins Gesicht fassen, mein halbes Gesicht verdecken, dann meine Hand rausradieren und dieser Samsung-Bildgenerator versucht dann anhand von den Teilen, die man von meinem Gesicht sehen konnte, das restliche Gesicht zu rekonstruieren und macht es dann auch noch verdammt gut. Das sind solche Sachen, das kann Apple beim besten Willen nicht. Und es ist so, manchmal stört es gar nicht und es ist ja auch so ein bisschen so eine philosophische Frage, ey, wie sehr möchte ich ein tatsächliches Bild verändern? Möchte ich es überhaupt zulassen, dass da irgendwie Bilder generiert werden, die mit der tatsächlich passierten Realität nichts mehr zu tun haben? Aber selbst wenn du nur so Leute im Hintergrund entfernst und so, merkst du das einfach, wenn die zum Beispiel vor einem Auto standen oder so, Apple Intelligence kopierstempelt dann halt irgendwas in der Lackfarbe vom Auto da rein und hofft, dass es am Ende irgendwie nicht auffällt. Und bei Samsung ist es wirklich so, nee, das guckt sich genau das Auto an. Was ist denn das für ein Auto? Wie müsste das Auto an der Stelle aussehen, wo jetzt der Mensch davor stand? Ah, hier wäre eigentlich eine Türe gewesen. Dann generiert es eine saubere, perfekte Türe, so wie sie zu diesem Automodell gepasst hätte. Und das ist wirklich auf so einem Niveau, wo man sagen kann, ey, das ist einfach, das funktioniert gut. Das funktioniert so gut, dass man es richtig ernsthaft verwenden kann. Und ich wünsche mir von Apple Intelligence, dass es in Zukunft da versucht, Anschluss zu finden.
Ja, oder auch dieses Slow-Mo-Feature, dass du jedes Video einfach egal wo in Slow-Motion abspielen lassen kannst, fand ich halt auch echt sehr geil. Aber unterm Strich gibt es bei Samsung halt auch viele Features, die jetzt nicht so überragend nice sind. Ne? Also
ja, total.
Das definitiv. Aber es gibt halt wirklich fast in jeder Samsung-App irgendwelche Zusammenfassungsfeatures und pipapo. Also das ist wirklich, ich glaube, da findet auch jeder Features, die für ihn relevanter sind oder weniger relevant. Ne?
Ja, und noch so kleine Sachen, was ich zum Beispiel auch geil fand bei dem Samsung, wenn du einen Screenshot machst und du hast einen Screenshot, wo so ganz viel Text und dann in der Mitte irgendwo ein Bild ist, dann bietet der dir mit einem Tab an, den Screenshot auf das Bild zuzuschneiden. Also wenn du zum Beispiel irgendwo auf einer Webseite oder einer Timeline oder sonst irgendwas so, du machst halt diesen Screenshot, du willst eigentlich nur dieses quadratische Bild in der Mitte von deinem Bildschirm screenshotten, dann ist es nicht so, ah, okay, du musst das Zuschneidetool nehmen und da jede Ecke richtig anpassen und hinziehen, sondern er highlightet das Bild direkt, du tippst einmal drauf, whoop, der Screenshot schrumpft auf die Größe des eigentlichen Bildes zusammen und fertig. Das ist einfach, sowas ist einfach angenehm. Klar, ist es jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, oh krass, deswegen brauchst du jetzt das Gerät. Aber sowas erhoffe ich mir halt von AI, dass es intelligent erkennt, hey, Moment mal, hier war ja ein Bild, wahrscheinlich will er nur das Bild. Und es dann aber nicht auch für mich entscheidet, sondern mir einfach so eine One-Tap-Lösung anbietet, willst du es jetzt so oder so haben? So, so, das ist praktisch sowas.
Ja, das ist so stellvertretend dafür, in was für nischige Bereiche die das schon einbauen. So, ja. Ne? Selbst in der Screenshot-Funktion. Ja, okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum iPad Air rüber. Ich hoffe, dass wir sind noch richtig in der Reihenfolge. Nein?
Ja, iPad Air wäre zwar in der Reihenfolge richtig, ich möchte aber tatsächlich lieber erst über das iPad 11 reden, obwohl das kam gleichzeitig mit dem iPad Air. Denn das iPad Air ist, jetzt bin ich selber durcheinander, das iPad 11 ist geht Hand in Hand mit dieser Apple Intelligence Diskussion. Weil ihr habt ja jetzt gemerkt, ich bin jetzt kein großer Fan von Apple Intelligence im aktuellen Zustand. Klar ist aber, und so Geräte wie das S25 zeigen das ja auch, so AI ist in Zukunft immer, wird in Zukunft ein immer wichtigerer Bestandteil unserer Geräte werden. Und das iPad 11 hat ja mit der Abwesenheit von Apple Intelligence geglänzt bei der Vorstellung. Das ist jetzt das neue Budget-iPad, also das iPad SE quasi. und es hat ein Upgrade bekommen vom A14-Chip auf den A16-Chip. Und der A16-Chip ist ja dieser Chip, der auch zum Beispiel im iPhone 15 steckt, quasi der allerneueste Chip, der gerade so nicht Apple Intelligence hat. Also so ganz kurz vor der Kante.
Ja.
Und viele Leute haben sich da ein bisschen drüber aufgeregt, dass es so ist. Ich finde, per se finde ich es nicht falsch, dass das iPad 11 ein A16 hat. ich finde falsch, dass der A16 kein Apple Intelligence unterstützt. Also von mir aus hätte es jetzt nicht den A17 Pro gebraucht, aber von mir aus hätte auch das iPhone 15 und auch das iPad 11 Apple Intelligence bekommen sollen. Aber es ist halt irgendwie so, auf der einen Seite kannst du jetzt natürlich sagen, gut, das iPad 11 wurde im Preis nicht verändert. Es hat jetzt einen neueren, schnelleren Prozessor bekommen. Kann man sich doch eigentlich nicht beschweren. Aber ich finde, es hat einfach ein Geschmäckle, wenn du jetzt ein neues Apple-Produkt kaufst, das schon heute nicht alle Funktionen vom aktuellen iPadOS hat. Das ist so, nicht so, ey, in Zukunft bekommst du halt vielleicht nicht die freshen Updates, sondern es ist so, in der Vergangenheit bekommst du schon nicht alle freshen Updates. Also du bist schon aus dem Update-Zyklus rausgeflogen, in dem Moment, wo du das Gerät kaufst. Und so sehr ich halt an Apple Intelligence rumzumeckern habe, habe ich die Hoffnung noch nicht verloren, dass im Laufe der nächsten Jahre Apple Intelligence vielleicht noch wirklich hilfreiche Funktionen bekommt. Aber die werden da ja jetzt nicht aufgeben, die werden jetzt nicht stehen bleiben, sondern die werden da jetzt angetrieben von der Konkurrenz in den nächsten Jahren immer mehr und mehr Sachen in Apple Intelligence einbauen. Und wenn du jetzt ein iPad 11 kaufst, ist es quasi diese aktive Entscheidung, all das möchte ich niemals bekommen.
Ja. Und das finde ich auf der anderen Seite,
das war schon direkt so ein kleiner Downer.
Es ist dann immerhin, hast du ein bisschen mehr Speicherplatz. ja, weil der Einstieg ist von 64 GB auf 128 hoch, was ich sehr begrüße. Diese 64 GB, puh, das war schon echt immer sehr grenzwertig.
Ja, ja.
Ja, aber ich gebe dir recht. Also ich finde, das ist so eine Sache, ich finde es schwierig zu bewerten, weil auf der einen Seite sagst du jetzt ja gerade selber, Apple Intelligence, du hast nicht eine gute Erfahrung damit gemacht. Ne, oder nicht ein gutes Feature, was du da jetzt gerne nutzt. So, und dann, also so geht es uns ja auch, wenn wir jetzt irgendwie so Videos machen, wo wir, keine Ahnung, Apple-Produkte empfehlen. So, du sagst halt immer so, ja, das Gerät kann dann Apple Intelligence und das nicht. Aber du sagst es ja jetzt gerade schon selber, du nutzt halt jetzt auch lieber ChatGPT, weil es einfach besser ist. Und die Entwicklung wird ja weitergehen. Also selbst wenn Apple jetzt neue Features irgendwie baut, wird ja auch so ein ChatGPT oder andere KI-Apps, die werden ja auch immer besser werden. So, und ich weiß nicht, ob da wirklich der Punkt kommt, wo Apple da aufholt. So, ne? Also klar, es kann natürlich sein, dass es einige Features gibt, die dadurch dann halt gut sind, weil sie halt im Betriebssystem integriert sind. Aber dieses hauptsächliche KI-Thema, was, glaube ich, für die meisten Leute am wichtigsten ist, dass du halt wirklich so mit Texten arbeiten kannst, Bilder generieren lassen kannst und sowas. Ich glaube, das wird im Apple-Ökosystem schon auch noch längere Zeit eine Sache von Drittanbieter-Software sein. Ne? Sei es dann ChatGPT oder irgendein anderer Bildgenerierungsanbieter. Aber ich glaube, du kannst schon auch sagen, okay, ich hole mir das iPad 11, weil Apple Intelligence das liefert bisher sowieso nicht ab und nutzt dann halt diese Dienste. Das ist ja kein Problem. Ja, also ich finde, das ist super, das zweischneidige Schwert. So, auf der einen Seite, klar, du willst eigentlich, wenn du jetzt ein aktuelles Gerät kaufst, alle Features haben. Auf der anderen Seite sind die Features, die fehlen, bisher halt wirklich nicht überzeugend. Und Apple legt da jetzt auch gerade nicht das absolute Top-Tempo vor, ja, was diese Features angeht. Also, ja, von daher finde ich, kann man dieses iPad 11 schon auch Leuten empfehlen, die einfach ein günstiges iPad haben wollen.
Ja, und es ist halt vor allem preislich auch attraktiv, ne? Das ist halt das, was dann aufs iPhone 16e nicht so sehr zutrifft, genau, wie wir es uns erhofft hätten. Das muss man dem iPad wirklich lassen, dem iPad 11. Das ist geblieben. Sie haben den Preis nicht erhöht, ganz im Gegenteil. So, sie haben die Speichermenge, die du für den günstigsten Einstiegspreis bekommst, sogar erhöht. Jetzt 128 GB, 400 Euro für so ein iPad. Im Bildungsbereich kriegst du, glaube ich, sogar für 380 Euro schon. Das ist solide. Das kann man lassen. Ne? Ist eigentlich in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem, also für mich, ich finde, es hat ein Geschmäckle, ein neues Apple-Produkt zu kaufen, das schon ab Tag 1 kein vollen Software-Support hat. Weil egal, was du von diesen Software-Features hältst oder nicht, so, ich dachte eigentlich, dass wir uns in den letzten Jahren so darauf geeinigt hätten. Und eigentlich war auch Apple die Firma, die allen voran so diesen Trend auch losgetreten hat und jahrelang den anderen Herstellern vorgemacht hat, wie es richtig geht. Dass man sagt, ja, wir bringen hier Hardware auf den Markt, die dann aber viele, viele Jahre von uns unterstützt wird und die neuen Funktionen auch bekommt. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, so ein bisschen so ein Wendepunkt, wo Apple scheinbar auch kein Problem damit hat, neue Hardware zu verkaufen, die bereits ab Tag 1 nicht die neuen Funktionen unterstützt. Und das ist, finde ich, ist so ein so eine 180-Grad-Wende in der Software-Philosophie, die mir ein bisschen Sorgen bereitet. Unabhängig davon, ob man jetzt so ein iPad Air kaufen kann oder ob das für den Preis ein gutes Gerät ist. Ja, ja. Einfach nur so prinzipiell war das dann so eine Entscheidung, wo ich dann richtig gemerkt habe, der hat sich an der Mentalität bei Apple etwas geändert und nicht unbedingt in die richtige Richtung.
Ja, und vor allem muss man, also man, das ist jetzt natürlich in die Glaskugel schauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Apple halt in Zukunft auch verstärkt an Apple Intelligence Features arbeiten werden. Na, und wenn wir jetzt zum Beispiel mal nächstes Jahr uns einfach vorstellen, so 2026, was kommt da in den iOS-Update rein oder iPadOS jetzt in dem Fall, ne? Was kommt da in so ein iPadOS-Update rein? Ich denke, es werden immer weniger iPadOS-Features und immer mehr Apple Intelligence Features. Weil ich glaube, das ist das, wo Apple dann im Endeffekt mehr seine Verkäufe ankurbeln kann. Und nicht dadurch, dass irgendwie noch die Widgets anders sind oder pipapo, sondern ich denke, die werden schon einen großen Wert, also sollten sie meiner Meinung nach, einen großen Wert darauf legen, diese Apple Intelligence Geschichte zum Laufen zu kriegen und da bessere Features zu bringen. Also es kann dann schon sein, dass du dir mit so einem iPad 11 dann in 2 Jahren irgendwie immer so vorkommst, so ja, die ganzen geilen Features, die jetzt kommen, gibt's für mich nicht.
Das kann und es ist halt so, es ist halt, ich finde es so schade, weil es so stark in diesem Kontrast zu dieser iPhone SE-Philosophie von damals steht, wo man dann immer gesagt hat, ja egal, das alte Gehäuse, das alte dies, das alte das, wurscht, juckt alles nicht. Unsere Priorität ist, den neuesten Chip rein, weil so kriegen wir langfristigen Software-Support hin. Das war immer the Apple way. Und jetzt mit diesem Gerät wird es halt gänzlich fallen gelassen. Und ich finde, es hätte Möglichkeiten gegeben. Ja, man hätte sagen können, ey, der A16 kriegt auch Apple Intelligence Sachen. Oder man hätte sagen können, ja, dann kommt halt der A17, komm, streichen wir das Pro aus dem Namen, damit es nicht so komisch wirkt, dass das günstigste Gerät einen Pro-Prozessor hat. Machen wir ein A17 rein, ist halt so ein A17 Pro mit nochmal einem Kern weniger oder so. Ist ja scheißegal. Packen wir das da rein und dann kann es das. Und dem iPad Mini geben wir dem A18 oder so. Das hätte man machen können. Nee, stattdessen ist jetzt das iPad Mini das günstigste iPad mit Apple Intelligence Support. Und das ganz günstigste wird einfach fallen gelassen da. Und das ist einfach, ja, schade. Auch wenn es für den Preis sicherlich trotzdem kein Wacker-Kauf ist. So, lass uns lieber zum nächsten iPad kommen. Da habe ich nämlich tatsächlich Positives zu sagen. Ich fand, da haben viele zu Unrecht gemeckert. iPad Air hat jetzt den M3-Chip bekommen. Und ich habe da zweierlei Stimmen aus dem Internet gehört. Stimme Nummer 1 hat immer gesagt, oh, warum nur den M3 und nicht den M4? Ist ja voll wack. Und die andere Stimme war so, nur einen Prozessor-Spec auch scheiße. Nur einen Prozessor-Bump auch scheiße. Also, es ist nur den Prozessor verändert, ist ja nicht mal wirklich neu. Und ich finde beide Meinungen falsch, ehrlich gesagt.
Das iPad Air gibt's doch jetzt auch in 13 Zoll, oder?
Ja, aber gab's ja schon mit dem M2 iPad Air.
Ah, okay. Also das iPad davor, das gab's noch nicht in den beiden Größen, genau.
Genau. Ja, also sie haben ja, jetzt gut, wirklich nur den Prozessor reingepackt. Ne?
Das ist tatsächlich sehr unscheinbar, ne?
Ja, es ist sehr unscheinbar, aber es ist meiner Meinung nach, und ich verteidige das gerne immer wieder, das Mindeste, was jede Tech-Firma machen sollte. Andauernd, fortlaufend Produktpflege in den aktuellen Geräten, die man verkauft, auch wenn das Update nur klein erscheint, mach bitte einfach einen aktuelleren Chip rein. So, das hilft nämlich, das ist nämlich genau das, was ich meine. Das hilft der Langlebigkeit der Geräte. Und es ist einfach eine gute Sache, wenn du jetzt zum unveränderten Preis hier beim iPad Air einfach einen neueren Chip bekommst. Und manche denken jetzt halt so, ob jetzt M2 oder M3, das ist auch nur eine Zahl anders, wie groß wird der Unterschied schon sein. Ich würde das nicht unterschätzen, wie groß der Sprung vom M2 zum M3 war, weil dort ja die GPU-Architektur angepasst wurde. Hardware-beschleunigtes Raytracing zum Beispiel ist jetzt bei dem Chip mit dabei. Und viel, was mit Grafiksachen zu tun hat, hat über die tatsächliche Grafikleistung, die jetzt beim M3 dazugekommen ist, darüber hinaus noch weiter profitiert, weil halt eben diese Architekturanpassungen an vielen Stellen bei Spielen und sowas dann teilweise wirklich große Performance-Sprünge mit sich bringen konnten. Und auch wenn du das vielleicht im Alltag nicht so sehr merkst, wenn du mit deinem iPad einfach Google Docs bearbeitest oder whatever, ist es so eine Sache, wo ich mir denke, so ey, wir sind jetzt bei Apple seit 2 Jahren auf dieser neuen GPU-Architektur drauf, ist doch einfach nett, dass das iPad Air jetzt auch mit dieser GPU-Architektur verkauft wird. So sollte es sein.
Ja, aber wie du schon sagst, es ist irgendwo auch so das Mindeste, was man machen kann. Ne? Also weniger Update als das kannst du eigentlich nicht machen, oder?
Ja, 120 Hertz! Hey, das wäre es jetzt noch gewesen. Das wäre es noch gewesen. Aber hat da jemand ernsthaft sich Hoffnungen gemacht, dass das bald passiert? Hm. Ich glaube nicht.
Nee.
Ja, eine Sache kann man vielleicht noch sagen zu der Tastatur. Es gibt eine neue Tastatur fürs iPad Air. Da habe ich auch ein bisschen Verwirrung gesehen, dass manche Leute gedacht haben, die ist jetzt nur mit dem neuen iPad Air kompatibel. Aber es ist Quatsch. Die generelle iPad Air-Tastatur wurde jetzt verändert. Die hat jetzt eine Reihe an Funktionstasten und auch das Scharnier wurde eher an das Design von der iPad Pro-Tastatur angepasst. Es ist noch immer keine Aluminium-Tastatur, also das kriegt man nur bei den Pro-Modellen, sondern man hat weiterhin diese Kunststoff-Oberfläche, aber halt die Funktionstasten bekommen und die Kompatibilität ist kreuz und quer gewährleistet, zumindest innerhalb der iPad Air-Familie. Das heißt, wenn man ein neueres iPad Air kauft, aber noch eine ältere iPad Air-Tastatur hat, solange es derselbe Body-Style ist, ich glaube, der hat angefangen mit dem A14 iPad Air, also den haben sie jetzt echt schon ein Weilchen. Dann sind die älteren Tastaturen auch mit dem neuen iPad Air kompatibel. Und andersrum interessanterweise genauso, wenn man sich jetzt noch im Nachhinein entscheidet, hey, ich will eine neue Tastatur für mein A14 iPad Air, dann passt auch die neue Tastatur an die alten iPad Airs dran.
Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die iPads hinter uns. Weil es waren wirklich nur sehr kleine Spec-Updates im Endeffekt. Ja. Lass uns jetzt über den Mac Studio war. Ich meine, die nächsten beiden wurden auch wieder gleichzeitig vorgestellt. Ne? Wir haben einen geupdateten Mac Studio und das MacBook Air. Also falls du eine Präferenz hast, was du gerne als erstes besprechen würdest, gerne her damit.
Ich würde jetzt einfach den Vibe-Check machen. Bist du auf ein bisschen was Positiveres auf weitere Verwirrung aus.
Ja, lass uns, komm, lass uns erst die Verwirrung machen.
Okay, dann
du wolltest genau andersrum sagen, ne? Klassiker.
Dann lass zum Mac Studio kommen. Der Mac Studio hat ein wirklich verwirrendes Update bekommen. Auf vielen Ebenen. Also prinzipiell erstmal gut. Man kann den Mac Studio jetzt mit M4 Max kaufen. Das war ja so ein bisschen, als letztes Jahr im Herbst dann die M4 Max MacBook Pros vorgestellt wurden. Da war so ein bisschen die Frage, warum gibt es den Mac Studio nur mit M2 Max? Jetzt kann ich ein MacBook mit M4 Max kaufen und der Mac Studio hängt voll hinterher. Ist ja kompletter Quatsch. Also ist eigentlich mit dem M4 Pro Mac Mini bist du eigentlich fast auf dem Leistungsniveau von einem Mac Studio. Was da los?
Ja, das war schon so richtig so, dass man einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr für den Mac Studio hatte, ne?
Ja, es war einfach Quatsch. Jetzt macht das an der Front schon mal erstmal wieder Sinn. Man kriegt jetzt den M4 Max im Mac Studio, was bedeutet, dass das Mac Desktop Lineup von unten nicht mehr so lückenhaft ist. Also du startest mit dem M4 Mac Mini. Wenn du mehr Power willst, nimmst du den M4 Pro Mac Mini. Und wenn du noch mehr Power willst, kannst du jetzt den M4 Max Mac Studio nehmen, der dann natürlich größer ist als der Mac Mini, aber auch mehr Bums hat. Das alles soweit so gut.
Aber da gab es ja immer noch diesen Ultra-Prozessor.
So. Genau, Thunderbolt 5 kam auch noch mit rein. Das heißt, die Ports sind jetzt auch aktuell alles schön. Aber wir haben ja noch den Ultrachip. Und eigentlich dachte man, dass der Ultrachip Geschichte ist. Weil die Ultrachips ja zwei aneinander geklebte Max-Chips sind. Also der M1 Ultra und der M2 Ultra waren immer so ein M2 Ultra, sind zwei M2 Max, die miteinander verbunden werden zu einem großen Doppelprozessor sozusagen. Und diese Verbindungsstelle an den Chips, um diese Verbindung möglich zu machen, wurde mit dem M3 Max abgeschafft. Also Leute haben dann damals, als der M3 Max rauskam, aufgeschraubt, reingeschaut und mussten feststellen, diese Verbindungsstelle ist nicht mehr da. Und dann dachte man so, okay, dann war es das wohl mit dem Ultrachip. Oder der Ultrachip kommt dann irgendwann in Zukunft als komplett eigenentwickelter Chip raus, weil man dann halt dieses Ultra-Fusion, dieses Zusammenkleben, das macht man nicht mehr, sondern man macht es halt so wie mit den anderen Chips auch, weil der M4 Pro ist ja auch nicht zwei M4s aneinander geschraubt, sondern es ist einfach eine größere Version vom M4. Und der M4 Max ist dann eine nochmal größere Version vom M4 Pro. Dann hätte man ja sagen können, gut, dann wird halt der M4 Ultra eine nochmal größere Version auf derselben Architektur, aber nicht mehr dieses Zusammengeklebte. Ja, und dann hat man halt gewartet und gewartet und jetzt kam tatsächlich doch ein neuer Ultra-Chip, aber ein M3 Ultra. Also du kannst dich jetzt im Mac Studio. Ja, du kannst dich jetzt im Mac Studio entscheiden, willst du den M4 Max oder den M3 Ultra? Und dann musst du irgendwie so in deinem Kopf musst du so abwägen, ist jetzt die Zahl oder der Name wichtiger? Weil M4 ist natürlich besser als M3, aber Ultra ist natürlich besser als Max. Also, was will ich denn jetzt hier eigentlich genau? Und das macht es schon wirklich sehr verwirrend, weil es halt dafür sorgt, dass solche Sachen wie die Single-Core-Performance ist jetzt der M4 Max tatsächlich stärker als der M3 Ultra. Wenn es dir darauf ankommt, hast du damit ein schnelleres Gerät. Wenn du auf die gute Neural Engine, hat einfach mehr Kerne dann beim M3 Ultra, aber Single-Core-Neural Engine ist auch beim M4 Max schneller. Und lauter solche Sachen, ist einfach so ein bisschen verwirrend.
Ja, es gibt dann jetzt, also es gibt einfach so Use-Cases, wo der eine schneller ist als der andere. Apple schreibt hier selbst, dass der fast doppelt so schnelle Performance wie der M4 Max bei Workloads hat, die eine große Anzahl von CPU- und GPU-Kernen nutzen, sowie riesige Mengen an gemeinsamem Arbeitsspeicher. Das ist so quasi die Daseinsberechtigung für den M3 Ultra.
Und die Daseinsberechtigung ist auch tatsächlich sehr legitim, weil diese riesigen Mengen an gemeinsamem Arbeitsspeicher wirklich riesige Mengen sind. Das ist quasi so der Aufhänger vom M3 Ultra. Dieser Chip unterstützt einfach bis zu 512 GB RAM und ist halt auch noch gemeinsamer RAM. Und das ist halt etwas, das hat die Computerindustrie so zuvor noch nicht mal im Ansatz gesehen. Klar kannst du hier eine Workstation bauen, wo super viel RAM drin ist, aber das ist halt genereller RAM für deinen Computer. Jetzt kannst du halt mit dem M3 Ultra wirklich geteilten RAM in dieser Größenordnung haben, aka auch Videoram. So, wenn du so eine Nvidia 4090 nimmst oder so, die hat, glaube ich, 24 GB VRAM. Jetzt mit dem M3 Ultra kannst du theoretisch 500 GB VRAM nutzen, wenn du das brauchst. Das ist natürlich so Edge-Case-Szenario, wer braucht das? Nicht viele Leute brauchen das. Aber wir reden hier auch über einen 15.000-Euro-Mac. Also das ist so ein Flaggschiff-Produkt, das wirklich nur für die prosten Pros aller Pros existiert. Aber man kann halt auch crazy Shit mitmachen. Also du kannst zum Beispiel jetzt von DeepSeek das R1-Modell in der, ich glaube, es ist die größte Ausführung sogar, so um die 400 GB, kannst du komplett im RAM auf dem M3 Ultra laufen lassen. Was quasi dir die Fähigkeiten von DeepSeek komplett offline in absurder Geschwindigkeit beschert. Die Daten verlassen deinen Computer nicht, nichts wird auf irgendwelche chinesischen Server geschickt. Wenn du so im industriellen Bereich arbeitest, wo so Datenschutz extrem wichtig ist, kannst du dir halt jetzt mit diesem Mac Studio einen wirklich leistungsstarke Offline-AI ins Office oder ins Studio oder wo auch immer hinstellen und nutzen. Das ist schon crazy cool für die Leute, die das brauchen. Für die Leute, die das nicht brauchen, ist es einfach irrelevant. Aber es ist so absurd viel mehr als vorher auch. Also ich glaube, der Mac der M2 Ultra Mac Studio war bei so 200 GB RAM irgendwie was ging, 196 oder sowas. Und jetzt einfach direkt auf 512 zu springen, das ist komplett Banane einfach.
Aber das finde ich ist schon ein geiler Use Case. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, man ist in so einem, vielleicht auch so in so einem mittelständischen Unternehmen, hast du ja gerade schon so das Problem, dass deine Mitarbeiter locker mittlerweile alle irgendwie KI nutzen, alle möglichen Firmengeheimnisse da reintippen, das natürlich auch irgendwie verarbeitet wird und du nicht genau weißt, was mit diesen Daten passiert. Und da jetzt zum Beispiel sozusagen, okay, wir holen uns jetzt einmal für die Firma so einen Rechner und lassen das Modell darauf laufen und geben irgendwie, da muss man nochmal gucken, wie man das dann macht, aber geben dann den Mitarbeitern da Zugriff drauf, wäre natürlich schon eine geile Sache.
Ja, kannst ja machen. Das ist dann wie so dein Privatserver, den du in der Firma aufsetzt. Ja. Dann machst du da noch einen verschlüsselten Datentunnel dahin.
Das ich meine, kann man sicherlich schon, auch anders machen, mit anderer Hardware, die vielleicht auch günstiger ist.
Ja.
Oh, das ist halt dann jetzt die Frage, ob der dann dafür noch preiswert ist.
Ja. Und es ist ja auch eine Frage der Geschwindigkeit. Also ich freue mich schon sehr darauf, das austesten zu können dann, wenn hier vielleicht dann noch ein Testgerät von diesem Mac Studio eintrifft, weil da bin ich wirklich sehr, sehr hyped drauf. Da will ich nämlich auch mal ausprobieren, was so die Geschwindigkeitsvorteile davon sind, wenn du das tatsächlich das ganze Modell in deinem RAM drin hast. Aber es ist halt so, das ist halt der Pitch im Endeffekt. Und man merkt es auch, wenn man über diese Apple-Webseite geht und so, der M3 Ultra, das ist so das Main-Feature, was sie bewerben. Hey, das ist dein leistungsfähiger AI-Server für komplett Privatsphäre.
Ja, und so. Überleg dir mal einfach, wie heftig das ist. Nochmal, wenn man sich die physischen Ausmaße von diesem Mac Studio überlegt, das ist einfach eine kleine Schachtel auf deinem Schreibtisch, die das komplette Modell von DeepSeek einfach beherrscht.
Na, und jetzt stellt man sich die Frage, was ist denn dann jetzt mit dem Mac Pro eigentlich?
Ja, der ist Geschichte.
Ja, das ist irgendwie wieder weird, ne? Dann denkst du so, okay, der M3 Ultra ist jetzt wirklich, also so ein kompletter Unicorn-Chip eigentlich. Weil erstens ist noch nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich zwei zusammengeklebte M3 Macs sind, die irgendwie diese Ultra-Fusion-Schnittstelle im Nachhinein noch dran geschraubt bekommen haben. Oder ob das jetzt ein komplett neuer Chip ist, der nur für Leute entwickelt wurde, die halt wirklich bereit sind, so um die 10.000 Euro für einen Mac auszugeben. Oder, also ich meine, du kriegst ihn schon günstiger, aber das ist halt so die, ich denke, wenn du die Basisausstattung vom M3 Ultra kaufst, ist eigentlich meistens schon so, ist wahrscheinlich schon sinnvoller, einen M4 Max zu nehmen. Also es ist ja dieser maximale RAM, das ist ja das, was den irgendwie so interessant macht. Aber ja, das ist so ein super nischiger Chip. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass es jetzt mega irgendwie die Produktionskapazitäten oder so noch überfordert hätte, wenn man gesagt hätte, hey, und wenn du den Chip in einem Mac Pro Gehäuse haben willst, dann kauf ihn halt in einem Mac Pro Gehäuse. Das ist einfach so, nö. Das gibt's jetzt nur im Mac Studio. Ah, aber den Mac Pro, nee, den haben wir natürlich nicht abgeschafft. Den kannst du natürlich noch kaufen, wenn du möchtest.
Das ist halt, überleg dir mal, du kannst den Mac Studio einfach mit 512 GB Arbeitsspeicher kaufen und 1 Terabyte SSD. Ja, das ist eine gesunde Ratio.
Es ist wirklich komplett. Und vor allem, ich bin jetzt gerade auf der Mac Pro-Seite und es fällt mir jetzt nochmal doppelt auf. Der Mac Pro wird ja auch als Server-Rack verkauft. Also es gibt ja einmal diesen Tower-Mac Pro mit den Standbeinen, aber es gibt ja auch diese alternative Gehäuseform vom Mac Pro, wo du den so als Schublade in den Server-Rack reinschieben kannst. Ist ja noch mal loster, dass du den nicht mit der Mac-Studio-Technik dann bekommst. Weil das ist ja genau der Einsatzzweck für so einen 512 GB RAM-AI-Server-Mac. Und du sagst, ja, da läuft dann halt unser AI-Modell drauf. Das ist ja gerade die Art von Computer, die du dann in so einen Server-Rack reinschieben möchtest eigentlich.
Ja, safe.
Also das ist einfach lost.
Aber
das
kann, du brauchst halt einfach kein Server-Rack mehr mit dem Mac Studio. Stellst den einfach irgendwo in die Rumpelkammer, in die Ecke, fertig.
Also das weckt irgendwie in mir so das Gefühl, als hätten sie den Mac Pro damals nur auf Apple Silicon umgestellt, damit man sagen kann, so, wir haben jetzt wirklich alle Macs umgestellt und jetzt wird der sterben gelassen, das war's jetzt.
Wer weiß, Apple haut ja gerade so viele Updates raus, vielleicht kommt nächste Woche noch ein Update, Mac Pro, jetzt auch mit M3 Ultra.
Ja, oder dann kommt noch der M3 Hyper. Das sind dann,
ich meine, den Mac Pro gibt's ja mit M2 Ultra. Ist jetzt ja nicht so unwahrscheinlich, dass sie den auch nochmal umstellen. Vielleicht kommt es halt einfach noch ein bisschen später.
Ja, es stellt sich raus, der M3 Ultra ist kein Ultra Fusion Chip. Das sind nicht zwei M3 Macs aneinander geklebt, sondern es ist ein komplett neuer Chip, der aber eine Ultra Fusion Stelle hat. Und dann kommt noch ein neuer Mac Pro mit dem M3 Hyper. Das sind dann zwei zusammengeklebte M3 Ultras.
Wenn du dir überlegst aber, dass du dir die Technik aus dem Mac Studio einfach in ein großes Gehäuse machst, ist schon wild, ne?
Ja, keine Ahnung. Also diesen Mac Studio habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich finde gut, dass zumindest die M4 Max Variante existiert. Das war schon, wäre schon letzten Herbst richtig gewesen, die rauszubringen. Es hat halt noch mal ein halbes Jahr gedauert. Okay, aber der Mac Studio hat wieder eine Daseinsberechtigung als Pro Mac. Aber es ist halt auch okay, ne? Es ist halt wirklich so der Pro Mac für die Pros. So für die allermeisten ist der Mac Mini die richtige Wahl. Selbst mit dem M4 Pro kannst du ja so viel machen im Mac Mini. Ja, und der Mac Studio ist dann halt für die Leute, die's halt wirklich, die wirklich hardcore drauf sind.
Ey, aber ich bin so gespannt aufs neue MacBook Pro.
Ja?
Ja, ich glaube, da muss doch jetzt dieses Jahr echt was kommen.
Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn sie noch mal ein weiteres Jahr dasselbe Design behalten und nichts machen außer den Chip.
Ah, meinst du wirklich? Aber jetzt, wo wir auch das Modem haben und ja, es auch schon vier von diesen MacBook Pros gibt, vier Generationen, bei der fünften kann man auch wirklich mal was Neues machen, oder?
Du, ich würde mich freuen. Das ist so, weil wenn jetzt nochmal nur so ein leichter Speckbank kommt, ich glaube, das ist dann für mich wieder der Moment, wo ich sage, nee, ich warte nochmal ein Jahr.
Oh.
Oh, und was ich noch gar nicht angesprochen habe, 16 Terabyte SSD gibt es jetzt im Mac Studio. Das ist auch neu. Das holt
sich doch komplett ab.
Ja, im Mac Studio bringt es mir halt nichts, weil ich ja MacBook-User bin, aber das hat zumindest in mir die Hoffnung geweckt, dass das MacBook Pro dann auch bald mit 16 Terabyte verfügbar ist.
Ja, safe.
Auch wenn natürlich der Blick auf die Update-Preise bei der 16 Terabyte SSD,
ja, das will ich,
da wird einem schon schwindelig. Also ja,
was steht denn da für einen Preis dran?
5.700 Euro nur für also die SSD.
Von 8 Terabyte auf,
Von 1 Terabyte auf 16 Terabyte sind 5.700 Euro. Das ist schon frech. Das ist schon maximal frech.
Okay, einfach nur mal so aus Interesse, was kostet so eine 16 Terabyte SSD?
Ja, muss natürlich auch, also sehr viel weniger, aber du musst jetzt auch aufpassen, dass du eine nimmst, die ähnlich schnell ist, damit es vergleichbar ist. Aber ich würde sagen...
Das ist schon korrekt. Ja, kostet schon auch über 1.000 Euro.
Ja, ja. Also es ist schon mindestens doppelt so viel, wie es eigentlich kosten sollte. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob man es sonst für 500 Euro bekommen würde. Ja, und aber beim Mac Studio...
500 ist natürlich trotzdem insane.
Ja, und diese französische Firma, die diese Speicher-Upgrades für den Mac Studio entwickelt, die sind jetzt auch kurz vor Release. Also vielleicht lohnt es sich auch einfach noch ein bisschen einen Moment die Füße stillzuhalten. Und dann kann man beim Mac Studio einfach die 1 Terabyte SSD-Variante kaufen und dann selber upgraden.
Was ist das für eine Firma?
Boah, jetzt habe ich auch wieder vergessen, wie die heißt. In meinem Mac Mini Review findet man die Information. Ich schau mal kurz rein. Ich klicke rein. Ich hatte da, glaube ich, den Link in der Videobeschreibung. Da kann ich es jetzt auch nochmal sagen. Das ist so eine kleine französische Firma, die Upgrade-SSDs für den Mac Studio entwickelt. Polysoft heißen die. Ja.
Nö. Einfach den Mac Studio mit M3 Ultra und 500 GB RAM holen und dann das Upgrade von der SSD im Nachhinein machen. Ja, das ist doch der Way to go.
Ja, aber wenn du die günstigste Version vom Mac Studio, die 512 GB RAM drin hat, aber dann halt nur 1 Terabyte SSD, liegt schon so bei 12.000 Euro.
Ja. Also ja, ich spar's ja aber trotzdem noch 5.000 Euro. Ist jetzt trotzdem jetzt nicht wenig.
Ja, aber da bist du auf jeden Fall schon im Insane-Bereich unterwegs. Gut, jetzt abschließend. Lass uns noch kurz zum MacBook Air kommen. War für mich tatsächlich das Highlight von allen Apple-Releases, die wir jetzt besprochen haben. Und
es kam auch irgendwie ultra überraschend, fand ich.
Jein. War in den Gerüchten schon ein bisschen angedeutet eigentlich, dass das passieren wird. Tim Cook hat ja selber letzte Woche noch getwittert, something is in the air.
Oder sowas. Ja, gut.
Also, es war eigentlich nicht zweideutig.
Ja.
MacBook Air, warum ist das interessant? Hat sich da auch so viel getan? Eigentlich nicht. Wir haben jetzt eine himmelblaue Farbe, das ist so ein bisschen bläuliches Metall. So
aber babyblaues.
Ja, es sieht schon schick aus. Ja, ist natürlich jetzt nicht so eine krasse, knallige Farbe wie irgendwie bei den iPhones oder so, aber ist schon schick. Kann man schon machen, ist schon nett. Es gibt jetzt eine Center Stage Kamera für die Videocalls, das ist auch nett, mit Top-Down View und halt den M4-Chip. Das wirklich Interessante ist aber der Preis, weil da haben sie einfach wirklich rasiert. So, das MacBook Air ist auf einem absoluten Aufwärtstrend die letzten Jahre. Wenn man sich mal zurückversetzt in heute von vor einem Jahr, da war das aktuellste MacBook Air das M3 MacBook Air. Und das hat gekostet in der kleinsten 13-Zoll-Variante 1350 oder sowas und hatte 8 GB RAM. Wenn es dir zu teuer war, konntest du für 1200 Euro ein M2 MacBook Air mit 8 GB RAM kaufen. Ja.
Und dann, waren das nicht sogar noch 256 GB Speicher auch damals?
Ja, ist auch immer noch, oder? Ja.
Echt?
Ja, klar. Daran hat sich nichts geändert.
Boah.
Aber dann kam halt der Herbst, ne? Die M4 MacBook Pros und so wurden vorgestellt, der Mac Mini M4 wurde vorgestellt und die neuen iMacs mit M4 wurden vorgestellt und das MacBook Air hat keinen M4 bekommen. Dafür aber im Namen von Apple Intelligence 16 GB RAM. Und auf einmal war der Deal für das günstigste MacBook Air viel besser. Ja, 16 GB RAM mit dem M2 MacBook Air bekommen, 16 GB RAM mit dem M3 MacBook Air bekommen. Aber jetzt mit dem Sprung auf den M4 haben sie diese Staffelung in den Preisen dann letzten Endes komplett gekickt. Ja, du kriegst jetzt für die 1.199 Euro, die vor einem Jahr noch 8 GB RAM M2 waren, kriegst du jetzt M4 16 GB RAM. Und das ist einfach, genauso will ich das sehen. Das ist richtige Entwicklung. Nice. Und es ist auch ein großer Sprung, weil klar, vom M3 zum M4 sei geschenkt, Chip ist ein bisschen effizienter, ist nochmal ein bisschen schneller, okay. Aber wenn du vom M2 auf den M4 den Sprung nimmst, dann ist es wieder was anderes, weil dann kriegst du auch diese GPU-Architektur und alles, was da dazu gehört, ist auf einmal alles mit an Bord. Und das zu demselben Preis vom letzten Jahr und auch mit doppelt so viel RAM, das ist, genauso sollte es sein. Also da habe ich nichts drüber zu meckern. Klar, MacBook Air, kannst du jetzt auch sagen, hat kein Mini-LED-Display, hat kein 120 Hertz, hat kein... Okay, von mir aus, ja. Aber es ist im Großen und Ganzen ein dünner, leistungsstarker Rechner, der jetzt ähnlich wie der Mac Mini es tut für den Desktop-Mac, den M4-Chip mit einer sauberen Menge RAM für einen Preis anbietet, der halt einfach fair ist für das, was man bekommt, finde ich. Also da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen, finde ich gut.
Ja, es ist echt ein gutes Update. Bin ich ganz bei dir. Vor allem, dass einfach das Produkt besser wird und der Preis, der ist ja sogar noch günstiger geworden.
Ja, wie man es nimmt. Entweder ist der Preis gleich geblieben und das Produkt sehr viel besser geworden, oder der Preis wurde gesenkt und das Produkt ist ein bisschen besser genommen, je nachdem, ob man das M2 MacBook Air oder das M3 MacBook Air als Vorgänger bezeichnet. Aber vom Produkt-Line-up gesehen war der Vorgänger des günstigsten MacBook Airs das M2 MacBook Air und jetzt ist es ein M4 MacBook Air. Und es ist einfach, ich ist es.
Ja, und jetzt ist auch noch, der Abstand ist auch zum MacBook Pro noch mal größer geworden. Finde ich auch irgendwie sinnvoll.
Wie zum MacBook Pro größer geworden?
Ja, der Preis ist der Abstand.
Ja.
Also es war ja vorher so, dass schon relativ schnell, wenn du dann auch auf, genau, das MacBook Pro gibt es nämlich erst ab 500. Wenn du das dann, wenn du den Speicher angepasst hast, dass du dann gar nicht mehr so weit auseinander warst, ne? Und
ja.
Genau, das hat sich jetzt dadurch verändert, weil dann hättest du beim MacBook Air ja letztes Jahr sowohl den Arbeitsspeicher upgraden müssen, als auch die Festplatte. Und dann wärst du halt ganz schnell bei ähnlichen Preisen gewesen. Und jetzt ist da einfach ein bisschen mehr Luft dazwischen.
Ja. Genau. Aber ja, das war's mit den ganzen Apple-Releases. Erwarten wir jetzt noch irgendwas bis zur WWDC? Nee, oder wir sind eigentlich durch.
Naja, Mac Pro noch, ne?
Außerdem Mac Pro steht jetzt eigentlich nichts mehr auf der To-Do-Liste. Ja, das iPad Mini unterstützt Apple Intelligence. Das iPad Air hat einen aktuelleren Chip bekommen.
Aber was ist denn aus diesem Gerücht geworden mit dem, mit dem Display für die HomePods? Diesen magischen.
Wir werden sehen. Also das ist jetzt eigentlich das nächste interessante Produkt, ne?
Aber vielleicht kommt sowas auch bei der WWDC dann.
Ja, oder es dauert wieder bis zum Herbst oder keine Ahnung.
Oder es kommt dann auch einfach gar nicht. Weiß es nicht.
Aber gut, wir können jetzt dann quasi wieder dazu übergehen, über die iPhone 17 Pro und 17R Gerüchte zu reden. bis zum September. Wo sich ja auch einiges getan hat. Aber das müssen wir diese Woche jetzt nicht nochmal besprechen.
Ja, aber da kommst du dann vielleicht auf deinen Geschmack mit dem iPhone und einer Kamera.
Hm? Achso, ja, meinst du dann nicht mehr so?
Genau.
Achso, mit dem R meinst du
ganz
dann?
Ganz genau. Dass dir da, ja. Also da bin ich mal, würdest du das dann benutzen, wenn das iPhone 17R so kommt wie...
Nö.
Ja, dir ist die Kamera nämlich viel zu wichtig, ne?
Ja, aber schau mal, das normale iPhone 16 unterstützt ja zum Beispiel auch kein ProRes-Log-Video.
Ja.
So, das ist ein Pro-Feature. Und I get it, es ist auch wirklich ein Pro-Feature. Also abseits von Pros braucht es wirklich keine Sau. So, und mir ist es halt wichtig, deswegen alleine dafür. Aber wenn es wirklich so ein dünnes, vielleicht mal zum Testen. Kurzen Moment lang. Weil das fände ich schon auch interessant. Gibt es einem heutzutage überhaupt noch irgendwas, so ein dünnes Gerät dann in der Hand zu halten? Oder ist es eigentlich wurscht?
Ich glaube, dass es fast komisch sein wird. Also ich glaube nicht, dass du irgendwie so das Gefühl hast, so, boah, ist das geil, sondern eher so, oh, das könnte mir jetzt irgendwie kaputt gehen. So, weißt du, so vom Feeling, so, oh, nee. Nicht, dass, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, du hast da irgendwie so was richtig Zerbrechliches in der Hand.
Ja.
So auf Bandgate angelehnt.
Oh, Unbox Therapy reibt sich schon die Hände.
Der ja, das wird er 100% machen.
Stimmt, ja. Gut. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, aber sehr viele kleine Updates. Ich glaube, meinst du, das macht Apple jetzt weiterhin immer diese Salami-Taktik, nenne ich es jetzt mal, dass du so die Releases so über 2 Wochen so streust und dann immer wieder so ein Häppchenweise wieder ein neues Produkt kommt?
Ja. Ich glaube schon.
Ja, nur bei der iPhone-Launch, der ist ja bisher schon immer noch so ein Paket. Meinst du, das splitten die irgendwann nochmal auf? Oder?
Haben sie doch jetzt schon damit angefangen. Ein Drittel der iPhone 16-Familie kam ein halbes Jahr später.
Ja gut.
Oder ein Fünftel.
Irgendwie zählt das für mich nicht. Ich finde, das ist einfach das iPhone SE umgebrandet. So.
Hä?
Ja, da lasse ich mich jetzt nicht foolen.
Das ist doch ein iPhone 16 mit allen Features, die ein iPhone 16 so ausmacht. Geil. Okay, manche Sachen fehlen.
Es ist eigentlich ein iPhone 13.
Ja. Was ich auch witzig fand, kleiner Fun-Fact noch, weil ich fand, es haben wenige beachtet, wahrscheinlich auch, weil es einfach für wenige relevant ist. Aber ein Feature, das dir zum Beispiel auch fehlt mit dem iPhone 16e, sollte man ein Tesla-Fahrer sein, ist der Ultra-Wideband-Schlüssel. Ja. Also du verlierst dieses Feature, dass du am Kofferraum stehst oder am Frunk stehst und der geht dann von alleine auf. Das ist dann, ist einfach nicht.
Ja, aber da geht Apple einfach mit der Mode, weil heute will ja keiner mehr Tesla fahren. So,
gleichzeitig.
Wer braucht dieses Feature?
Ach ja.
Okay. Bevor wir mit dem Thema anfangen, würde ich sagen, hören wir auf für heute.
Ja. Fazit der ganzen Nummer. Wir sind wieder back. Ab jetzt wöchentlich am Start, euer Crewcast. Ich freue mich extrem drauf. Ich freue mich wieder sehr, in Deutschland zu sein, meinen Leipziger Alltag zurückzuhaben. Ey, das ist wirklich... Das ja, merkt man kommt, richtig. Wenn man so lange auf halt Achse allem, ist, das merkt man richtig.
Du kommst jetzt so an und es liegt auf deinem Schreibtisch locker ein großer Haufen Arbeit.
Ne? Ja.
Ich denke, da wird Apple
aber es ist auch schöne Arbeit.
Ja?
Es ist auch schöne Arbeit, ein paar Sachen, die ich ausprobieren kann. mit denen ich rumspielen kann.
Also ich glaube, so Mac Studio-mäßig könnte schon schöne Arbeit sein.
Ich bin echt gespannt. Ich finde es irgendwie, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie es nicht gebacken bekommen haben, den Release von Cyberpunk auf macOS mit dem Mac Studio zu timen, weil das wäre es gewesen. Cyberpunk auf dem M3 Max. Wir müssen jetzt noch abwarten, bis das rauskommt.
Ja, das stimmt.
Ja,
ich bin gespannt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier mal wieder auf Stand gebracht haben. Und bin gespannt, was dann nächste Woche wieder alles so in der Technikwelt ansteht.
Alright, macht's gut und bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap. See you.